Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu, warum komme ich so nah ran, zu einer besonderen neuen Folge von, wie heißt es nochmal, Vier Flaschen. Und wir müssen heute erklären, worum es in diesem Podcast geht, weil 60.000 Abonnenten des Newsletters von Silkes Weinkeller sollen heute das erste Mal dabei sein. Das hat der Michael klar gemacht. Und wenn diese 60.000 tatsächlich alle zugucken, dann hätten wir jetzt, Michael, 60.100 Hörerinnen und Hörer. Das wäre ein Gigantenerfolg. Michael, was hast du da mit Silkes Weinkeller angestellt? Das musst du uns erklären und dann erklären. Nee, ich erkläre erstmal, was das für ein Podcast ist, oder? Dieser Podcast entstand vor einem Jahr mit der Idee, es treffen sich drei Leute, die laden sich einen ein und trinken zusammen vier Flaschen. Und diese drei Leute, das sind Michael Coutet, ein Weinkenner, Inhaber der Hansa Lounge in Hamburg. Michael, magst du mal was sagen, damit alle wissen, wer du bist?
Ja, grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid.
Wir verraten nicht, aus welchem Land Michael stammt. Und dann haben wir gecastet einen Biertrinker, einen passionierten Biertrinker, der sich aber zu dem Liebling der Massen, der Weinmassen entwickelt hat. Axel Leonhard, eigentlich großartiger Filmemacher. Axel, du hast dich heute für diese besondere Folge sogar mal rasiert. Also man kann diese Folge hören, man kann sie aber auch auf dem YouTube-Kanal des Hamburger Abendblatts sehen. Axel, wie geht es dir?
Ganz gut.
Freust du dich auf die Weine? Freust du dich auf die Weine heute, die ja viel mit Musik zu tun haben?
Ja, ich freue mich und ich konnte nicht an mich halten. Ich habe gestern schon ein bisschen probiert den einen und das war zu Sushi wirklich hervorragend. Also man kann sich drauf freuen.
Man kann sich drauf freuen. Mein Name ist Lars Heider. Ich bin gecastet als Riesling-Liebhaber, der ich auch nach wie vor bin. Aber es wird in dieser Folge nicht nur Rieslinge geben, also nicht nur Weißweine, sondern auch zwei Rotweine. Und wir haben irgendwie in den letzten Wochen mit Silkes Weinkeller, das haben wir uns eigentlich Witze gemacht, wir dachten, Silkes Weinkeller, die arme Silke, die da immer die ganzen Weinpakete packen muss. Und dann sind wir in Kontakt gekommen. Und daraus ist jetzt, Michael, kann man das sagen, eine große Freundschaft geworden.
Ja, tatsächlich ist es so, ich versuche ja nebenbei unseren Instagram und Webseite und so weiter alles zu pflegen. Und was wirklich ziemlich häufig kam von Leuten ist, irgendwie, immer wenn ich den Podcast höre, habe ich eigentlich Lust, ein Glas Wein zu trinken. Und es ist wahnsinnig mühsam, diese Weine, die ihr vorstellt, irgendwie zu bekommen. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, ja, ich bin ja auch ein Wirtschaftsmann, wollen wir vielleicht selber eine Weinfirma gründen und diese Weine verkaufen? Aber das war uns zu komplex und außerdem hatte ich auch Sorge, dass wir ein bisschen unsere Unabhängigkeit verlieren. Und deswegen freue ich mich sehr, wirklich freue ich mich, dass wir einen Partner gefunden haben, der gesagt hat, okay, wir machen das, wir machen die ganze Logistik für euch, wir kümmern uns drauf, ist auch gar nicht unser Geschäft, wir wollen den Podcast machen und keinen Wein verkaufen. Und jetzt, ab jetzt gibt es dann quasi, heute eh schon sehr limitiert, weil es gar nicht so einfach war. Also ich suche nach wie vor die Weine aus. Ja? Silkes Weinkeller kümmert sich darum, diese Weine dann vorzuhalten und anzubieten. Es gibt immer einen Paketpreis, vielleicht kann man Mama auch das Paket dann schon vorher bestellen, bevor der Podcast kommt. Das wissen wir alles noch nicht, muss sich entwickeln. Aber die Grundidee wäre, dass diese Weine dann auch erhältlich sind für einen gewissen Zeitraum und dann könnt ihr das wirklich eins zu eins nachempfinden, was wir eben jetzt gleich machen werden.
Weil was muss man wissen, wir laden uns normalerweise ja einen ein. Dann sind wir vier und trinken vier Flaschen und heute haben wir gesagt, hey, was soll's? Vier Leute und wir haben nicht irgendwen. Es wäre so, wenn man jetzt eine Sendung mit Rock'n'Rollern hätte, dann wären jetzt die Rolling Stones da. Wenn man eine Sendung mit Schlagerstars hätte, Helene Fischer. Das war ja das, was Michael sich gewünscht hat. Und wir haben Deutschland erfolgreichste, beste, bestaussehendste A Cappella-Gruppe. La Le Lu ist in the house. Sie haben's, man kann sagen, wir haben eine Lücke gefunden in eurem Tourneekalender gerade. Heute Abend.
Eine ganz große Lücke.
Heute Abend kein Konzert. Und die sind da, Corona-gerecht. Und ihr macht es immer so, dass immer einer einen Wein mit uns trinkt. Und dann lernen wir diese eine Person kennen. Deshalb stelle ich jetzt nicht alle vor, sonst machen wir nach und nach. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und dann fangen wir an zu trinken, oder? Das ist so ein altes, so eine alte.
Endlich.
Was sagst du, Medley?
Endlich. Endlich fangen wir an zu trinken dann, also aber lass dir Zeit.
Wie gesagt, es sind zwei. Und Michael, es ist, wir haben eine A Cappella-Gruppe und du, alter Fuchs, hast natürlich das Ganze, dem Ganzen ein Motto gegeben und natürlich ist richtig Sound heute, Akustik. Es ist ja. Rock'n'Roll in den Weinen.
Ja, das finde ich auch. Ja, total. Also das ist so meine Art von Humor und viele, glaube ich, wissen gar nicht, dass es diese Weine gibt, aber wir starten mit einem Wein, der heißt tatsächlich Unplugged. Ja? Das ist ja, glaube ich, für eine Gruppe, für eine A Cappella-Band ja der perfekte Name. Und bevor wir quasi, ich weiß nicht, stellen die Lale Lustig vor oder Axel, wir haben auf jeden Fall den Winzer, das ist der Dr. Martin Tesch, ein kleines Statement auch einblenden lassen zu sich mal und zu dem Weingut.
Ja. Ja, genau, ich kann es abspielen. Das Statement ist etwas länger geworden, nämlich 16 Minuten. Und schön. Da habe ich ein bisschen Hand angelegt und das auf 90 Sekunden ein bisschen zusammengekürzt. Aber
könntest okay. du es bei Michael auch machen, bei Michaels Elogen über Silkes Weinkeller?
Oh. Ja, kann ich im Nachhinein nachschneiden. Aber er sagt ganz interessante Sachen, unter anderem, wie er auf diesen Namen gekommen ist und wie das zunächst auf seine Kunden gewirkt hat.
Ja, das ist mir für uns natürlich auch sehr. Die Idee, die war so großartig, dass wir dann 2002 innerhalb von einem halben Jahr etwa 40% unserer Kunden verloren haben. Das ist das Krasseste, was wir dann damals gelesen haben. Also durch meine deutsche Kehle wird kein Tropfen Teschwein mehr rinnen, weil die Leute sich unwahrscheinlich gestört haben mit diesem englischen Rock'n'Roll-Wort auf einem 300 Jahre alten deutschen Weinetikett. Heute ist es so, dass wir Riesling Unplugged, also ich glaube in über 20 Ländern auf allen 5 Kontinenten verkaufen. Also überall, wo MTV auf Sendung war und ist, wird der Wein instinktiv verstanden. Das heißt, es ist handgemacht, es hat Ecken und Kanten, es ist klein, ja, man erreicht nur ein kleines Publikum. So, wenn man jetzt das gar um den Wein kümmert, dann hat man aber diese typische Riesling-Nase, die sehr stark an Pfirsich oder grüne Apfelaromen, aber auch Zitrone. Und wenn man den Wein probiert, dann setzt sich schon so der Eindruck sehr, sehr massiv fort, den man aus der Nase hat. Also man hat keine süße Frucht. Dadurch, dass er so wenig Restzucker hat, hat er richtig Schliff. In Japan wird Riesling Unplugged zu Rindfleisch zum Beispiel sehr gerne serviert, während er, sagen wir, in den USA, Kanada und Europa eher ein Seafood-Wein ist.
Crazy!
So, ready!
Wow! Nicht schlecht, schon, ne? Ich finde, er riecht nach Pfirsich.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, er beschreibt quasi, ja, wie er auf den Wein, wie er da drauf gekommen ist, ne, dass es also handgemacht ist für eine kleine Zielgruppe und ne, dass er genau eine sehr puristische Art hat, diesen Wein zu machen. Also das kommt ein bisschen kurz, aber es war so ein bisschen am Rande drin. Und wie es eben von einem totalen Flop sich zu einem Mega-Erfolg gewandelt hat, indem nämlich vor allem Köche, also junge avantgardistische Köche, die jetzt nicht so auf Schlips und Kragen bestanden haben, sondern auf eine junge, freche Küche gesagt haben, den Wein verstehen wir und den bringen wir. Und indem auch Musiker gesagt haben, den Wein verstehen wir und den bringen wir. Und das leitet dann fast schon über zu dem nächsten Wein, wo ich noch nicht vorgreifen will.
No? Jan Melzer von, ihr wollt euch vorstellen, ihr habt irgendwie was vorbereitet. Ne? Wir wollen euch das nicht.
Ja, wir singen, können wir machen.
Ja, ja, mit Singen auch noch, oh Gott.
Ja, ja.
Das ist Melodika übrigens.
Ja. One, two, three. Lali, Nummer 4 Flaschen. Das ist geil, Michael Kute, der geht steil. Wir sind so neugierig, wird es ein schlimmer Merlot? Macht der Chianti uns froh?
Ja, wow, hey. Sehr, sehr, sehr
mega. A Cappella Comedy aus Hamburg. Wir sind so eine Gruppe, wir sind ein bisschen wie die Beatles. Deswegen, wenn jetzt so, also jeder von uns ist Leadsänger, jeder von uns kann vorne stehen und einer ist irgendwie immer Ringo Starr. Aber im Zweifel. Boah.
Michael, das war schon Michael, das war schon mal mega, Michael. Für dich wurde gesungen, oder? Das ist doch ein besonderer Moment.
Aber, ich weiß aus Insider-Informationen, dass alle vier immer über mich singen. Deswegen freue ich mich total drüber. Das war großartig schon. Das ist ja mega. Ich bin total fasziniert und freue mich total, dass ihr da seid. Und zusammen mit euch den Wein zu probieren. Und das ist ja genau diese Unplugged-Geschichte, ist ja quasi ohne Synthesizer, ohne irgendwas, sondern tatsächlich das Puristische wollte der Winzer in diesen Wein auch transportieren. Und das, finde ich, funktioniert schon ganz gut. Ich meine, das, was der Winzer gesagt hat, klar will ich gar nicht vorgreifen. Was mir nur intensiv jetzt als erstes auffällt, sobald ich den Wein im Mund habe und den ersten Schluck genommen habe, ist eine irre Salzigkeit. Ich erzähle sehr, sehr oft über das Thema Salzigkeit, aber jetzt, wenn ihr den mal probiert, merkt ihr das. Über diese Mineralität, die quasi jeder so gerne verwendet, die spürst du, die schmeckst du so richtig. Und da hilft auch dieser Jahrgang 19. Eine straffe Säure, aber noch eine sehr, sehr intensive Salzigkeit.
Ja, ich würde fast in Richtung Granit gehen, da so ein bisschen. Aber das hatte ich auch schon gedacht. Das hat so was Mineralisches. Wir haben so drei Lieblingsweine aus Neustadt an der Weinstraße. Und da kann man immer so verschiedene bestellen. Da gibt es den kräftigen, den mineralischen und den, was war der dritte?
Der elegante.
Der elegante, genau. Und ich hatte auch beim ersten Schluck gleich das Gefühl, der mineralische.
In der Tat. Ja, 12% Alkohol, also ist sehr, sehr leicht. Das ist so ein Wein für jeden Tag, so, aber ohne Schnörkel, sondern sehr, sehr geradlinig. Und ich finde, das ist sehr, sehr, also erschließt sich mir sofort. Axel, was sagst du?
Ich habe ja gestern schon mal ein bisschen getrunken zu Sushi. Das war zum Sushi, fand ich super, weil er auch gerade ein Video gesagt hat, irgendwie in Japan irgendwie mit Rindfleisch und bei uns und Amerika mit Fisch. Und ich hatte so ein Sushi auch mit ein bisschen mit Rindfleisch gemacht. Dann dachte ich,
das klassische Rindfleisch-Sushi aus
klassisch Kiel. Klassisches Rindfleisch-Sushi, ja, so ein bisschen, naja, egal. Jedenfalls, da fand ich den super und dachte schon, aber wenn ich den morgen jetzt so ganz alleine trinke, ohne irgendwas dazu, dann finde ich ihn bestimmt zu trocken, aber irgendwie.
Na, er ist schon sehr trocken, ne?
Er ist trocken, genau.
Aber ich finde Jan Wackel, ich finde schon, und er hat natürlich dieses klassische Haribo-Weingummi, kennt ihr, ne? Pfirsich, diese Pfirsich-Ding, diese runden Pfirsich mit dieser Salzkruste, den habe ich ja natürlich, die habe ich sofort.
Ich habe mir so den Kiwi-Petersilie, ehrlich gesagt, gehabt. Und ich war überrascht, als du sagtest, Michael, dass der besonders wenig Zucker hat, war ich tatsächlich auch überrascht, dass der nicht so doll trocken ist. Ich hatte ihn, also das ist noch sehr, sehr fruchtig dafür, dass der Zuckergehalt so gut ist.
Okay, aber es ist tatsächlich jetzt analytisch gesehen, ist immer das eine, was du spürst und das andere, was de facto drin ist, ist es wirklich sehr, sehr trocken. Das ist auch die Grundidee von dem Wein und das war auch der Grund, warum er damals vor 19 Jahren ja eher nicht so angenommen wurde, weil so ganz staubtrocken eben damals noch eher schwer war, das den Leuten zu vermitteln, aber dass jetzt mehr in den Trend kommt, vor allem in Skandinavien eh schon länger, die genau solche Art von Weinen aus Deutschland sehr, sehr gut ankommt. Was ich schon cool finde, wenn du mal so richtig den Mund voll nimmst, dass auch wenn du es geschluckt hast, also wenn du es erstmal verteilt hast im Mund, dass relativ lange was passiert. Ich finde, es ist richtig Action noch im Mund und das finde ich ist immer cool. Also es ist kein Wein, der sich sofort verabschiedet, sondern alles irgendwie benetzt, elektrisiert, würde ich jetzt sagen, oder elektrisch ist, quasi in der Musik schon wieder. Und das finde ich ist schon nice. Also könnte man auch so trinken, ja, nicht nur rein zum Essen. Ja.
Findest du?
Mich wundert so ein bisschen, weil eigentlich bin ich ja so ein süßer Riesling-Typ. Und den hier, finde ich, tut überhaupt nicht weh, sozusagen, in dem Sinne. Also ich finde den sogar wirklich sehr fein. Also ich finde ihn gar nicht so sauer. Ich finde ihn, ehrlich gesagt, schmecke ich auch gar nicht so viel Salz raus, aber das liegt wahrscheinlich an mir.
Ja. Weißt du, und deswegen ist es zum Beispiel nicht, deswegen wäre es nicht mein Favorit. Weil für mich ist er nicht Riesling genug. Kann ich das so sagen? Für mich ist er, also ich glaube, es ist für alle Leute, die keinen Bock auf Riesling haben, können hier mal einen Riesling trinken. Für mich ist er nicht Riesling genug.
Aber was fehlt dir also an Rieslinganteil sozusagen?
Mir fehlt tatsächlich diese Vielschichtigkeit so ein bisschen. Also ich merke schon, dass er hinten so ein bisschen, ich hab Pfirsich und ganz am Ende so ein bisschen dieses Mineralische. Aber dann ist er bei mir schon weg. Aber vielleicht liegt es auch daran.
Und was sagst du zum Salz? Also
ein bisschen, aber nicht. Ja, ein bisschen, aber nicht.
Pfeffer im Nachgeschmack.
Pfeffer?
Nicht nur Salz. Salz und dann noch ein bisschen, also in diesen Explosionen im Nachgeschmack. Ich habe eben Pfeffer gespürt. Vielleicht auch wegen Salz und weil Salz und Pfeffer immer so zusammengehört. Aber
so diesen weißen Pfeffer, so eine leichte Schärfe, die sich darauf
absolut.
Absolut, ja.
Auch nicht gut.
Aber man muss sagen, es ist ein Einstiegswein. Also das ist sowas wie ein Gutswein. Der kostet einen Zehner, der Wein. Ja, also das ist immer was kriege ich oder was bezahle ich für was ich bekomme. Wenn ich den ganzen Extrakt, dann muss ich mehr Geld in die Hand nehmen. Wenn ich aber sage, das ist aus der Basis des Weinguts, so der Einstiegsdroge oder der Einstiegsbereich, dann finde ich schon, dass das ein mehr als ordentlicher Wein ist. Und ich kann Riesling ganz klar erkennen für mich. Die Säure ist da, die Frucht ist da. Dieses Salzige habe ich, Axel, immer ich weiß, ich rede so oft darüber, aber wenn ich mit der Zunge auf den Gaumen drücke nochmal, da spüre ich dieses Salz richtig auf der Zunge.
Aber du sagst es immer, ich muss es über die Zunge laufen lassen und dass es dann hinten an der Zunge so runtergeht oder so.
Ja, genau. Wenn es dann so, dann fließt es da so hinten runter, dieses Salz. Genau. Und dann hast du diesen salzigen Geschmack, wie wenn du an so einem Salzstein einmal leckst und ein bisschen wartest und du denkst eigentlich, oh, jetzt müsste ich irgendwas trinken, weil es so salzig war. Und das Empfinden habe ich hier schon auch sehr intensiv.
Jan will was sagen.
Sitzt da nicht der Umami?
Ja, ganz hinten sitzt nochmal der Umami, genau, das passt auch wahrscheinlich zum Japanischen, genau, völlig richtig. Wobei das ist ein Geschmack, der ja auch so leicht in dieses Salzige geht, das Umami, das ist ja so ein bisschen dieses, wie wenn du Sojasauce, ne? Das geht genau in diese Richtung, ja, auf jeden Fall, wow, das ist der richtige Wein.
Der Umami, das ist der...
Oh, was? Kitchen Impossible. Tim Melzer, genau. Demnächst in diesem Podcast.
Er hat ja den gleichen Namen wie ich, möchte ich sagen. Ne? Jan Melzer, Tim Melzer, aber wir sind nicht verwandt. Aber das möchte ich kurz erwähnen. Und wir haben gestern tatsächlich Sushi hier vom Stocks gegessen, will ich das auch sagen. Aber auch mit Rindfleisch tatsächlich lustig. Ehrlich?
Was ist denn mit Sushi? Unplugged, sag mal. Das ist ja auch irre, dass der Winzer sagt, er nennt den Wein Unplugged und dann verkauft er sich nicht. Das ist typisch deutsch wahrscheinlich. Ne?
So ja, und aber dass er, ne, dass er sagt, irgendwie die Leute sind Sturm gelaufen, so von wegen, die deutsche Sprache wird versaut ungefähr. Also das, also ich meine...
Bitte, mach nochmal.
Was ist das? Ja, man will es nicht sagen, aber weißt du, ich weiß nicht, also Leute, die so sehr auf den Erhalt der deutschen Sprache pochen, gab es ja schon mal.
Gibt es ein deutsches Wort für Unplugged, das sexy ist, wo man sagt...
Ja, genau, wir haben ja das Gleiche, in der Tat. Wir haben auch ein Unplugged-Programm tatsächlich sogar, wo wir aber eher die Witze weglassen, ansonsten schon mit Mikrofon singen. Da gibt es kein deutsches Wort für, das ist ja auch so als Marke etabliert. Und ich persönlich finde ja auch gut, ich bin da bei 8 Euro erst angekommen in meinem Leben. Also das ist schon toll, früher habe ich 4 Euro getrunken, heute trinke ich 8 Euro Weine. Ihr habt gesagt in einer Folge, man arbeitet sich auch von Euro zu Euro hoch und they never come back, sagt man ja auch. Once you go 8 Euro, you never go 4 Euro. Wie das heißt. Und ich finde das gut, so ein Namen, der eine Geschichte erzählt, genauso wie du das erzählt hast, auch mit den Geschmäckern, weil man dann ja viel besser in den Wein reinkommt. Man stellt sich gleich ein bisschen was vor und trinkt den nicht einfach nur so wie einen Traubensaft, der schlecht geworden ist. So habe ich angefangen, auch als Biertrinker.
Ne? Und ganz wichtig, wo wir bei Unplugged sind, hatten wir in einem anderen Podcast Johannes Strade von Revolverheld. Und da muss ich euch jetzt fragen, ob das stimmt. Der hat mir gesagt... Weil ich sagte, was macht man, wenn man so viel reden muss wie ich? Und ich muss mich immer räuspern. Und dann hat er gesagt, Riesenfehler, wenn man sich räuspern muss, hat man nicht genug getrunken. Und jetzt kommt es. Man muss bis 12 Uhr mittags so viel trinken, dass der Urin durchsichtig ist. Macht ihr das auch? Dann würde man sich nicht mehr räuspern müssen. Also es geht nicht nur um Wein, sondern das fand ich eine interessante und dachte, ihr seid ja die Experten, weil bei euch kommt es ja darauf an, dass die Stimmbänder nie leiden und so. Also viel trinken und dann hat er gesagt, niemals räuspern, sondern immer nur machen.
Ja,
das guck mal, die nicken.
Ja, an der Musikhochschule haben wir das auch gehört. Ich muss gestehen, wir sind ja auch schon, also ich bin ja sehr alt. Wenn ich so wie trinken würde, dann, also ich, die Konzerte von Revolverheld sind, glaube ich, sehr kurz, aber bei unseren Konzerten, wir spielen so 2 bis 2,5 Stunden, ich müsste ja zwischendurch aufs Klo. Also das ging hier nicht. Das finde ich.
Du musst ja bis 12 so viel trinken. Du musst ja vorher so viel trinken. Um 12 muss schon alles durch. Na gut, ist vielleicht ein Thema, kann man vielleicht auch rausschneiden.
Wir machen aber auch keinen, wir singen uns auch nicht ein.
Das mit dem Klo finde ich eigentlich ganz gut, Emil, aber das kommt doch bestimmt vor. Wie macht ihr das denn?
Ihr singt euch nicht ein?
Kaum. Nee, wir sind da. Und das Sanna sagt, ich soll das nicht sagen. Aber
wir machen eigentlich einen Soundcheck.
Ja, genau.
Wir räuspern uns ein.
Genau. Wir räuspern uns ein,
Alter. Wir räuspern uns ein. Aber wie? Also ihr geht einmal auf die Bühne, Soundcheck und dann ganz kurz nur 1, 2 und raus?
Nein.
Beim Soundcheck singt man sich natürlich sowieso ein, dadurch wahrscheinlich, genau. Aber wir machen jetzt nicht viel, aber das ist vielleicht auch unsere Macke.
Wir machen jetzt selten Übungen oder so. Mi, oder sowas.
Jetzt könnt ihr es ja sagen, trinkt ihr während der Konzerte ja?
Nein, Verbot.
Tatsächlich. Wasser schon.
Kein Wein während der Konzerte. Macht einen doch so schön leicht. Ne? So ein schön, was wäre ein guter, Michael, was wäre so ein guter Wein, um reinzukommen? Ja, Unplugged.
Auch keine Ahnung, ich kann es verstehen, weil Alkohol irgendwo immer die Sinne verändert, ja, und das leicht benebelt vielleicht auch. Und deswegen, also Atze Schröder hatte ich vor kurzem ja, hatten wir bei uns im Podcast ja auch gesagt, hinterher gerne und hurra und immer, aber halt davor eben gar nicht, weil es auch anstrengend ist und man muss konzentriert bleiben. Und ich finde auch, es ist ein Respekt des Publikums gegenüber, dass man eben bei 100% ist. Und das kann man im Zweifel nicht sein, wenn man ja was getrunken hat.
Und wir sind ja auch so eine Art Hochseiltänzer. Wir singen ja eben a cappella, das heißt, es ist gar kein Instrument dabei. Und wenn einer ausschert, weil er zum Beispiel vielleicht zu viel Wein getrunken hat, dann bricht die gesamte Tonart zusammen. Dann können wir nicht mehr singen. Wir müssen ja auch den Rhythmus, wir machen ja alles mit dem Mund, wie die Prinzen so schön gesungen haben. Da darf einfach der Sinn nicht benebelt sein. Wir sind die musikalischen Hochseiltänzer. Klingt echt ganz schön. Das schreibe ich, glaube ich, aufs nächste
Mal. Das ist... Cool, cool. Das heißt aber hinterher...
Wenn einer, Jan, wenn einer mal so erkältet ist oder schlecht drauf oder heimlich schon doch einen nehmen musste, weil ganz viele Gründe hatte dafür, dann ist das schon mal passiert oder was macht ihr dann oder wie? Kannst du was sagen?
Ja, also das kommt schon mal vor, dass einer krank ist. Wir streichen dann heimlich dessen Stücke ein bisschen zusammen, sodass die Show nicht leidet und der Begleitung singen geht immer noch mit ein bisschen heiser. Das ist noch okay.
Und wir sagen dem Techniker, mach mal lauter. Wenn ich rauskomme.
Mach mal ein bisschen lauter. Das sowieso. Wir sind die lauteste A-Cappella-Gruppe des Planeten.
Wow.
Naja, manchmal. Ja, nee, aber das ist natürlich, wenn einer richtig die Stimme verliert, fällt das Konzert schlicht aus.
Ja.
Also da müssen wir fit sein. Das ist wie für einen Fußballer, die gehen auch nicht mit Grippe aufs Spielfeld. Grippe gibt es ja gar nicht mehr.
Das ist ja immer meine Sorge, wenn Michael mal den Geschmack verlieren sollte, dann haben wir echtes Problem, Michael. Ne? Ist dein Geschmack versichert, Michael?
Nein, es gibt keine, ich werde bei mehreren angefragt, aber keiner will dieses Risiko eingehen. Es ist zu wertvoll.
Da, wo J-Lo ihren Hintern versichert hat, genau. Da gibt es bestimmt.
Ja, ja, genau.
Wollen wir zur zweiten, also wir haben ja zwei Rieslinge, wollen wir zur zweiten? Michael, sind alle Flaschen irgendwie, haben die irgendwas mit Musik zu tun? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist die zweite Flasche Wein ein Wein, den es eigentlich nur in Wacken gibt. Und weil Wacken ausgefallen ist dieses Jahr, haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen vom Weingut, es gibt den Wein auch nur am Weingut und jetzt eben eine kleine Anzahl da hier bei Seke, diesen Wein, den es eigentlich nur bei dem Festival gibt, eben auch zu verkosten und auch zu kaufen. Und auch da, Axel, glaube ich, hat der Martin Desch ein kurzes Video gemacht dazu. Und während du das jetzt quasi switchst, erzähle ich und sobald es läuft,
höre ich. Ja, vielleicht erzähle ich noch kurz was dazu, weil das ist ja erst eine halbe Stunde vor unserem Podcast jetzt gekommen. Ich habe jetzt nur die Stelle rausgeschnitten, wo er was zum Geschmack und dazu sagt, wie der Wein riecht. Davor erzählt er aber so ein bisschen, wie die zusammengekommen sind. Und was ich zumindest nicht wusste, ist, dass Wacken offenbar nicht nur ein heilloses Gegröle ist, sondern irgendwie jede Menge Kultur auch in anderer Hinsicht beinhaltet, dass da irgendwelche Sushi-Meister eingeflogen werden und dass da also ganz viel kulinarisches Rahmenprogramm ist, was gar nicht unbedingt man sofort mit Heavy Metal assoziiert. Und als er das gesehen hat und als sie auf ihn zugekommen sind, war er ganz baff und hat gesagt, ja, natürlich macht er da gern sozusagen den Weinschenk für die. Und schenkt er diesen Wein aus. Und jetzt erzählt er gleich ein bisschen was zum...
Oder sagen wir mal das später reinschalten.
Später machen wir.
Wenn er jetzt erzählt, wie es schmeckt, dann sagen wir ja nichts mehr. Und wir könnten jetzt sagen, was wir schmecken, um dann festzustellen, wir können gar nichts, wenn der Winzer dann sagt, was, wie es wirklich ist.
Und wir hören erstmal jetzt natürlich, wer ist denn jetzt von Lalilu dran?
Hallo, ich bin Tobi, der Bass von Lalilu. Und ich bin auch... ein sehr großer Weißwein-Fan. Also von daher habe ich mich hier extra in die, weil es der zweite Weißwein ist, hier nach vorne gedrängelt. Mit Rotwein kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Weißwein trinke ich schon am liebsten. Wissen die Kollegen auch.
Ja, ja.
Und mein kleiner Startsong, der geht auch um Weißwein. Das ist jetzt kein Riesling, sondern aber ein anderer Weißwein immerhin. Den wir uns vorbereitet. Ein D.
Ein D ist es. Ach, geil. 1, 2, 3.
I fell into a burning Grauburgunder. Dieser Wein, Wein, Wein macht mich innerlich gesunder. And it burns, burns, burns. Der Grauburgunder macht meinen Bass profunder.
Wow.
Man muss dazu wissen, das wissen alle natürlich in Deutschland, Tobi hat nicht nur eine unfassbar tiefe Stimme, sondern er kann auch, und vielleicht machst du das mal ab und an, Tobi, das liebt man, glaube ich, wenn man immer wieder gefragt wird, er kann irre gut Leute nachmachen. Zum Beispiel, ich liebe ihn als Christian Drosten, und vielleicht kannst du im Laufe des Gesprächs auch eine Einschätzung dazu geben, was dieser Wein bringen kann im weiteren Verlauf der Pandemie. Tobi, was riechst du?
Ich habe ja noch jetzt, gar nicht gerochen. Ich würde jetzt mal...
Riech mal.
Das war ein Riesling, ne?
auch ein Riesling. Ja. Es ist auch der gleiche Jahrgang, Tobi, wie der erste Wein. Gleich viel Alkohol. Also es ist schon relativ ähnlich erstmal vom Grund her.
Ja. Also ich rieche auch die Frucht. Was, hey. Aprikose, Apfel.
Ja.
Vielleicht auch Zitrone. Das ist ja dann so ähnlich. Ne?
Schon ich sehr gut. Ich finde das schon. Also, habe ich genau. Aprikose, grüne Apfel. Grüner Apfel.
Der ist. Nicht ganz so bissig, würde ich sagen, wie der erste. Milder.
Mhm.
Etwas absolut milder. Der erste, der ist ja wirklich wie so eine Messerkante reingeschossen. Und dieser hier ist milder. Da spüre ich zum Beispiel diesen Salzgehalt, von dem Michael sprach. Den spüre ich hier zum Beispiel nicht. Frag mich, ob das jetzt mehr Frucht ist.
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen süßer. Mhm. Diese Süße, die macht es ein bisschen verwobener, ein bisschen breiter am Gaumen.
Ja.
Ich habe trotzdem auch so eine leichte Schärfe, weil du vorher Zitrone gesagt hast, vielleicht ist es so Zitronengras. Ich hatte sogar das Gefühl von ein bisschen Ingwer, also wenn ich so in diese Richtung gehe, auch in der Nase schon, also eher weg von dieser Pfefferschärfe, eher hinein in eine exotische Schärfe.
Mhm. Er ist richtig scharf ist er.
Also bei mir nicht.
Danke.
Ich fand ihn etwas milder.
er ist scharf, oder? Er hat dieses Ingwer ja fast so... Also eine klare Ingwernote, ja?
Nee, die Schärfe ist hintergründiger, finde ich. Ja. Die geht nicht so direkt nach vorne, sondern die kommt
dann von hinten hoch dann nochmal so richtig.
Ja. Aber das finde ich interessant. Also ehrlich gesagt finde ich den Wackenwein, der ist richtig gut. Der ist richtig, also ist für mich eine, also wenn ich jetzt zwischen den beiden, wenn ich jetzt nur eine Flasche bestellen würde, würde ich einen Wackenwein nehmen.
Mhm. Ja, also die Intention ist natürlich, ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob er das in dem Video sagt, dass das natürlich ein Wein ist für die Leute dort. Und das sind jetzt nicht alles unbedingt immer Weinkenner, sondern einfach Leute, die gerne ein Glas Wein trinken, ohne darüber stundenlang sich zu unterhalten. Das muss also schmecken, das muss gut runterrutschen, das muss im Idealfall Lust haben, nochmal nachgeschenkt zu bekommen. Und er sagt, sind sehr, sehr viele Skandinavier da, sehr und Wacken, also sind ja viele Heavy Metaller, sind ja auch bisschen einfach schon älter, das heißt, haben die Kaufkraft, die trinken nicht nur Bier, die trinken auch mal Bier. Deswegen ist eben das Thema Wein in Wacken relativ groß und er sagt auch mit total professionell auch dort gespielt, schon seit vielen, vielen Jahren Wein, was ich schon auch cool finde, weil es heißt ja nicht, wenn ich die Musik mache und wenn ich Campen mache und dass ich nicht trotzdem einen guten Wein trinke. Also ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und
fragen wir die Musiker mal, wart ihr schon mal in Wacken?
Ich muss trotz meiner Frisur zugeben, mir ist die Musik zu hart.
Das ist auch ein bisschen heavy metal-mäßig. Wollen wir jetzt, pass auf, bevor wir Tesch, was sagt Christian Drosten? Was würde Christian Drosten zu diesem Weißwein sagen?
Ich habe Christian Drosten, vielleicht Heiner oder Karl Lauterbach,
Karl Lauterbach ist viel besser.
Drosten habe ich irgendwie schon seit 5 Monaten gar nicht mehr so, aber nee. Lauterbach ist ja. Weihnachten ist so normalerweise, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und die Botschaft der Hoffnung und das sollte man auch nicht aufgeben in dieser Zeit einer Pandemie und deswegen mit diesem Wein, die Impfung ist ja, sagen wir mal, im Moment ein Problem, es gibt nicht so viele Impfstoffe, so viele Impfdosen, deswegen mein Vorschlag, wir haben auch einige Studien, die das bewiesen haben, dass Wein das Wohlfühlen der Menschheit stärkt. Damit wird auch das Immunsystem angeregt. Und deswegen würde ich sagen, statt der Impfung lieber Wein trinken. Das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
hat er sich eigentlich die Haare rot gefärbt? Habt ihr den gesehen? Ich habe den irgendwie bei... Der ist ja praktisch in jeder
Beleuchtung liegen. Achso,
ich dachte... Nein, du nicht.
Okay.
aber der... Ich habe den jetzt in jeder Talkshow gesehen. Ich habe das Gefühl, der hat sich die Haare rot gefärbt.
Er wird auf jeden Fall immer schöner. Er wird immer schöner, die Haare kürzer und so. Also das ist eigentlich bald möglich.
Also ich als Bundeskanzlerin möchte dazu natürlich auch noch was sagen. Ich meine, wir treffen uns zwar erst nächste Woche mit dem Ministerpräsidenten, aber in diesem Fall zum Wein. Ich habe einen sehr ausgeprägten Weingeschmack. Das ist ganz klar. Ich trinke Rotwein oder Weißwein, das ist mir völlig egal. Hauptsache, also mein Weingeschmack ist sozusagen ähnlich meinem Männergeschmack. Er muss auf jeden Fall sauer schmecken.
Leute.
Sehr gut.
Jetzt haben wir haben, ganz ehrlich, also wir haben schon schlechtere Podcasts gehabt, ne? Man muss
ja alle die sagen. Jahr lang nur mit Lale los. Ich finde, das ist Stoff für.
Wir sind ja auch vier Flaschen.
Vier Flaschen für ein Halleluja. Wir muss sagen, es ist nicht jedes Mal so. Doch, es ist jedes Mal so unterhaltsam, glaube ich. Also, was kostet diese Flasche, Michael? Teurer.
Also. Wie gesagt, es ist jetzt einmalig die Möglichkeit, dass es diesen Wein gibt, weil es gibt ihn eigentlich nur für dieses Festival. Und dann haben die zusammen gesagt, der Wein kostet gleich viel wie der Unplugged. Der kostet einen Zehner.
Also den gibt es sonst nur in Wacken. Den kann man gar nicht kaufen.
Genau so ist es, ja.
Finde ich überraschend. Also mit dem Cut einer schon das Cover hochgezeigt. Da ist der Stier, der da drauf ist?
Ja, genau. Ja. Also das war, glaube ich, früher dieses Label noch extrovertierter. Das hat man jetzt eher ein bisschen angepasster gemacht. Heißt ja nicht zwingend, es steht auch nichts drauf. Also es steht auch nicht Wacken drauf zum Beispiel. Ja. Also, aber das ist eben genau dieser Wein dafür. Ja.
Cool. Ein schöner. Axel, du hast noch nicht gesagt, wie er dir schmeckt als alten Heavy Metal. Du bist so ein Heavy Metal-Typ, ne?
Nee. Ich war schon oft im Wacken, aber noch nie, als das Festival war. Das ist bei mir
ganz in Wacken? Du warst in Wacken ohne Festival?
Ja, meine Freundin hatte ihr Pferd 2 Jahre lang in Itzehoe stehen und auf dem Weg von Kiel nach Itzehoe kommst du immer durch Wacken.
Okay.
Also völlig, völlig unscheinbares Kaff wie jedes andere sozusagen, aber es ist dieser große Wackenturm da natürlich, den man dann sieht. Also deswegen war ich schon oft da, aber eben noch nie zum Festival, genau aus dem Grund, weil mir die Musik auch zu heftig ist. Obwohl ich glaube, irgendwie muss man da vielleicht trotzdem mal hin, so, weil es fahren so viele Leute dahin, die können nicht alle irren.
Michael, ist nicht geplant, dass wir eine Live-Aufzeichnung, ein sehr, sehr gutes Wort, dass wir live auftreten in Wacken mit den vier Flaschen? War das nicht geplant für dieses Jahr?
Ja, so geplant. Also auf jeden Fall gibt es da vielleicht eine Grundidee eines Kontaktes, das zu machen, vielleicht auch mit dem Winzer, aber es sind ungelegte Eier. Und in der Euphorie des Österreichers würde ich wahnsinnig gern schon drüber sprechen, aber es ist noch nichts, was man heute verkünden kann. Aber ich würde es toll finden, weil es so ein, wie hat Axel es gesagt, Culture Clash wäre, wenn wir dann hier... ich mit Anzug und feinen Schuhen, da sitzen wir und die Weine beschreiben. Aber so sind wir auch, wir müssen uns ja nicht verstehen, wir sind ja nicht überkandidelt, sondern wir sind ja völlig down to earth und auch in Wacken würden wir über Wein reden.
Und wir nehmen die...
ein Comedy-Zelt dort.
Da würden wir rein. Ja, genau. Wir nehmen die Lalilus mit. Ja, super. Also doch, ein schöner Riesling. Ich habe nicht so viel... Irgendwie mehr. Das hat bestimmt einen Grund.
Hast du dein Glas eigentlich schon gezeigt?
Ja, ich habe. Das Problem ist, man kann es ja einmal erzählen.
Ein ursprüngliches Glas, einmal die Geschichte erzählen.
Ja, oder? Man kann ja einmal erzählen. Es haben alle Pakete gekriegt, bis auf die Lalilus. Und deshalb habe ich auf meine Weine verzichtet und habe mir, jetzt kann ich mal kurz zeigen, immer einen kleinen Schluck abgefüllt.
Das sah mit dem Weißwein noch lustiger aus.
Mit dem Weißwein sieht das echt besser aus.
Sag mal, mit dem Weißwein. Ja, aber das sind so Weggläser, die habe ich draußen, und da habe ich mir so Zettel gemacht, was das ist. Guck mal so.
Ja, ist doch in Ordnung.
Es geht auch alles. Also danke. Man soll ja auch nicht so viel trinken. Doch.
Ja. Aber ich finde, das ist der Vorteil bei dem heutigen Podcast für mich jedenfalls. Ich bin im Homeoffice, und ich muss nirgendwo mehr hin. Deswegen
lässt du es krachen, Axel. Spucken die Lalilus, spuckt ihr aus oder trinkt ihr?
Nein. Nee, wir trinken.
Alle. Ich habe ja, wie gesagt, sonst nur 8 € Weine. Das ist das erste Mal, dass ich 2 € höher bin. Da werde ich einen Teufel tun, den
ausgucken. Wie ist es bei den anderen? Das ist ja interessant. Das ist ja unser im Schnitt gibt der Deutsche, Michael, ich krieg's immer nicht hin, 3 € aus für eine Flasche Wein.
3,09 € war die letzte Erhebung.
Ja. Wie ist es bei euch? Weil guckt ihr tatsächlich auf den, sagt ihr, scheiße, wenn der Wein über 8 € kostet, dann kaufe ich den nicht? Tobi?
Also ich würde sagen, ich trinke keinen Wein unter 5 €. Das hat mir mal auch diese Leute da in Neustadt an der Weinstraße, das hat ja Jan vorhin angedeutet, da haben wir mal einen Auftritt gemacht und dann sitzen wir nach dem Auftritt zusammen und dort gibt's natürlich auch Winzer und so weiter und dann stand da dieser Wein auf dem Tisch, der hat uns sehr gut geschmeckt.
seitdem bestellen wir da immer. Und der hat aber auch gesagt, so unter 5 Euro kann man keinen Wein herstellen, der vernünftig ist. Es geht schon gar nicht. So, und dann wäre für mich so da die unterste Grenze. Und dann bestelle ich so, gucke ich auch so, da gibt es so einen sehr guten, so einen Landwein, das ist so in so einer Literflasche, den bestellen wir immer alle gemeinsam. Das ist so ein Riesling. So ein Riesling gibt es dort, so ein Hausriesling und ein Kerner Riesling, so ein Cuvée. Der ist dann sehr, sehr süffig. Den trinkt man wirklich so zum Essen, das ist so mein Hauswein. Und dieser normale Riesling, der ist auch sehr, sehr okay. Er ist deshalb gut gemacht. Und da bestellen wir, also ich bestelle für meine gesamte Nachbarschaft da mit, also ich bestelle immer 98, das haut schon wieder rein hier, der Wein. Ich bestelle dann immer so 98 Flaschen, da kommt so eine Weinlieferung mit 98 Flaschen. Weil
aber sag mal, Michael, Landwein, ein Liter. Da.
Nein, das sind ein Liter und sind dann aber auch diese klassischen Rieslinge, das ist dieser mineralische, der kräftige und der elegante. Und dieser hier schmeckt eher wie der elegante und der erste wie der mineralische, würde ich sagen.
Ja. Aber Landwein, Michael, was ist ein, wir reden immer von Gutswein, Ortswein. Was ist ein Landwein?
Gutswein ist das, glaube ich. Ne? Landwein ist sowas Französisches, oder? Das sehe ich eher so im Tetrapack, oder? Oder in so Riesenfleisch.
Ja, genau, das ist quasi die unterste Kategorie, kann also aus dem Land irgendwoher kommen. Das Gewinde ist ja nicht zwingend schlecht, der Liter. Man hat sich einfach ein bisschen verabschiedet. Ich komme aus einer Zeit in der Gastronomie, wo es auch noch den Doppelliter gab, ja, wo der ja in keinen Kühlschrank mehr so richtig reinpasst, die 2-Liter-Flasche. Der Unterschied jetzt von den beiden Weinen von der Herkunft ist auch, dass da jetzt nicht nur Weine sind vom Weingut, sondern auch Weine, die das Weingut kauft quasi, um dann diesen Wein zu machen. Also nicht nur aus dem eigenen Weingut Trauben. Aber er sagt, es gibt so viele teilweise gute Sachen aus der Gegend, die würden sonst in diese Basissachen reingehen und dann würden die mit vielleicht nicht so guten Sachen so ein bisschen untergehen. Und er hat also immer wieder Kontakte zu Leuten, die Flächen haben, wo er dann eben Qualitäten von Trauben kriegt, wo er sagt, da kommt so etwas raus, wo er trotzdem auch wirtschaftlich noch fein ist, auch wenn der Wein nur einen Zehner kostet. Ja.
Aber Michael, erklär uns nochmal so ein bisschen Landwein. Was ist da, also Landwein, das gibt Hauswein, das klingt immer so, sagen ja viele, Hauswein klingt immer so, ich habe da irgendwas und das bestelle ich immer wieder. Wie ist es, Ich finde es ja persönlich langweilig, weil ich hier immer wieder neue Weine probieren will. Und selbst die besten Weine, die wir in diesem Podcast haben, Schloss Johannesberg, Gelblack, ja, fand ich mega. In der Zwischenzeit, ich will nicht sagen, er langweilt mich nicht, aber es ist halt nicht mehr so die, ich muss immer was Neues probieren.
Ist ja richtig, deswegen gibt es uns ja, wir machen ja immer wieder was Neues. Es gibt ja diesen Landwein, auch Tafelwein, Vino d'Otavola zum Beispiel. Das heißt, man hat relativ wenig gesetzliche Vorschriften. Und es gibt zum Beispiel auch ganz tolle, hochwertige Weine, gab es auch in der Vergangenheit, aus Italien als Beispiel, die haben 100 Euro gekostet und hießen Tafelwein. Weil das Weingut einfach gesagt hat, ich will mich diesen Vorgaben, die mir da geben, dass ich es so bezeichnen muss, aber will ich alles nicht machen. Ich schreibe meinen Namen drauf vom Weingut, woher die Trauben kommen, muss ich nicht nachweisen, ja, und dann schreibe ich das drauf und fertig. Also das ist so die, da gibt es ja auch die Kategorie Bergwein. Das heißt dann, wenn meine Lagen eine gewisse Steile haben, dann darf ich auch nochmal Bergwein raufschreiben. Früher war das noch ein bisschen wertiger quasi und man konnte ein bisschen mehr nehmen, weil offensichtlich der Winzer da mehr Gefälle hat. Mittlerweile sieht man das eigentlich fast gar nicht mehr, sondern in der Regel heißt es eben dann QBA, Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, wo zumindest die Region schon mal vorher klar definiert ist, weil der Trend einfach dorthin geht, auch der Menschen, des Konsumenten, möglichst quasi genau zu wissen, wo das herkommt. Das ist etwas, was den Leuten immer wichtiger wird und wurscht, ob sie 4 oder 14 Euro für eine Flasche Wein zahlen.
Aber mit anderen Worten, in so einem Landwein, da kann man so alles, da darf sich so alles versammeln.
Genau, es muss ja nicht deswegen auch schlecht sein. Also wenn du jetzt den Honig kaufst, da steht eben aus EU und nicht EU. Nur woher das kommt, weiß keiner. Ob das meiste kommt aus China oder aus Rumänien und dann würden eher Leute sagen, vielleicht nicht so gut und ich kaufe lieber dem aus dem Schwarzwald, aber wo diese Bienen rumfliegen, ob die Schwarzwaldwiese neben der Autobahn ist oder so, kannst du immer alles nicht abschätzen. Also am Ende zählt auch bei diesen Sachen schon der Geschmack und natürlich ein gewisser Preis und da gebe ich Tobi auch recht, die Flasche kostet, der Korken kostet, das Etikett kostet, der Boden kostet, der Händler muss was verdienen, der Logistiker muss es ist einfach eine relativ große Kette und wenn es dann am Ende einen Wein gibt für 1,39 Euro, dann kann man sich schon ausdenken, dass das Günstigste an dem ganzen Produkt der Inhalt selber ist. Und nochmal, ich sage es immer wieder gerne, das fügst du deinem eigenen Körper zu. Also in dich hinein kommt das und da sollte man schon so ein bisschen auch im Rahmen seiner Möglichkeiten halt lieber seltener was trinken und dafür vielleicht.
Aber wenn man halt so viel Wein trinkt wie ich, also ich liebe das wirklich sehr. Für mich ist es ein Grundnahrungsmittel. Ich trinke jeden Abend eigentlich so ein Glas zumindest so zum Abendbrot, weil es mir einfach so gut schmeckt. Und das fand ich auch interessant, als wir im Rheingau mal waren. Da gibt's ja auch so tollen Riesling im Rheingau. Und da saßen wir nachher auch noch mit so von den Veranstaltern da zusammen am Rhein. Das fand ich auch interessant. Dort gibt es ja so Bütchen als Weinfass. Da steht dann am Rhein ein Weinfass und da drin steht so ein riesiges Weinfass und da steht ein Mensch drin und da wird einfach nur, gehen die Leute abends hin, nehmen ein Glas Wein, eine Flasche Wein, kaufen sie was anderes, gibt es ja nicht zu kaufen als Wein und trinken den dort. Und ja, was wollte ich zum Rheingau sagen?
Nee, trinkst du jeden Abend denselben Wein?
Na, ich trinke dann eben, und da, genau, das wollte ich sagen, wenn man so viel trinkt, dann, wenn der dann so irre exklusiv und teuer ist und so, dann, das trinke ich auch mal gern zwischendurch mal Weine probieren und so, aber wenn man dann so einen Geschmack hat, den man mag zum Abendbrot von einem Winzer, den man eben kennt, wo man auch weiß, das ist ordentlich gemacht, finde ich völlig in Ordnung. Also, das
ist auch in Ordnung, oder? Ich finde es halt so, wenn man natürlich, ich habe es genauso früher auch gemacht und durch Michael sind ja Axel und ich dazu gekommen, ganz viel auszuprobieren. Und dann stellst du halt fest, wie viel cooleres, geileres Zeug es in Wahrheit noch gibt, was ich nie probiert hätte. Ich werde sonst wahrscheinlich meinen Rest meines Lebens bei Markus Schneider, wie heißt das Ding, geblieben. Ne? So. Ach so, ja, genau. So, und Schloss Johannesberg hätte ich mir schon nicht gekauft wegen des Etiketts. Von Otto Grafen hätte ich mir nicht gekauft, weil ich dachte, Weine von Matthias Riesling
hat den bekannten Riesling. Ich hatte aber dann können ja auch natürlich Überraschungen passieren, Heiligabend. Jetzt gerade Heiligabend war es bei uns so. Ich kriege dann häufig Riesling und Weißweine geschenkt zum Geburtstag. Leute wissen, ich trinke gerne Weißwein. Und dann den hatte ich schon 2 oder 3 Jahre stehen. Das war von 2017, glaube ich, ein sehr guter Riesling. Und dann essen wir abends so Fisch. Und da habe ich gedacht, so Heiligabend, mach den auf. Dann knallgelb kommt er da schon da aus im Weinglas. Und das schmeckte dann halt, das war halt so ein Wein. Wahrscheinlich war der sehr gut, aber das schmeckt dann eben nicht mehr so wie klassischer Weißwein, sondern schon so ein bisschen Sherry-artig. Ne? Ich weiß nicht, ob er schon umgekippt war. Wir haben ihn tapfer ausgetrunken. Aber das sind dann halt auch so die Überraschungen, ne? Die man dann, dann auch...
Aber Michael, nach 3 Jahren, der war halt einfach nur ein bisschen älter. Nee,
wenn oder der war gut ist...
War er gut oder war er von Anfang an nicht gut? So sieht es mich als Gesicht aus.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es aber toll, Tobi, dass ihr den trotzdem ausgedruckt habt, auch wenn er nicht geschmeckt hat. Also, mein pragmatischer Tipp ist, dann 2 andere Flaschen noch zu trinken, gerade an so einem magischen Abend wie Heiligabend, wo man noch einigermaßen klar in der Birne ist und dann am Ende dann auf diese Flasche zurückzugreifen. Wo es dann eben nicht mehr so dramatisch ist. Aber was du beschreibst, diese Sherry-Arte, das ist eben eher was Oxidatives. Aus einem Jahrgang aus 2017 darf das eigentlich noch nicht sein. Also es könnte wirklich ein Korkfehler sein, dass der Kork also nicht den Korkgeschmack produziert, aber irgendwo eine Luftdurchlässigkeit hat und dadurch es mit Sauerstoff schon in Berührung kam. Darf aber eigentlich nicht sein. Also auch nicht bei einfachen Weinen. Und wenn dir jemand was schenkt, wenn er dich nicht wirklich gar nicht mag, wird er schon was Ordentliches gemacht haben. Und von daher, genau.
Okay.
Kann sein, ja.
Was sagt der Winzer dazu? Wollen wir uns mal den Film angucken?
Wenn wir den Wein verkosten, dann haben wir schon, eine deutliche, nicht opulente, aber doch reife Frucht in der Nase. Das heißt, man hat diese typischen Pfirsich- und grüne Apfel-Zitronenaromen für Riesling in der Nase. Man hat so ein bisschen was Rauchiges, was man riecht, was sehr typisch ist hier für unsere Weinberge an der unteren Nahe. Wenn wir ihn verkosten, ja, es ist schon dieser nördliche Charakter. Das heißt, also, Riesling hat schon eine deutliche Säure, die dem Wein also ein Rückgrat und eine Richtung gibt. Aber man hat eine sehr interessante Frucht in einem harmonischen, ausdrucksstarken Weißwein. Ist, sage ich mal, für ein Festival im Sommer und die Küche, die dort angeboten wird, perfekt. Das schadet dem Wein auch überhaupt nicht, wenn es heiß ist, wenn da mal 2 Eiswürfel drin verschwinden. So als Schorleersatz. Und wir glauben, dass wir mit dem Wein eben einen sehr, sehr guten Beitrag zu diesem Fest lief.
Vielen Dank. Das war ja quasi das Gleiche, was Tobi gesagt hat. Vielen Dank, lieber Tobi. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Sanna. Sanna, die einzige Frau in dieser. Sanna, willst du dich erstmal vorstellen? Ihr macht das so schön mit dem Vorstellen. Also vielleicht sollten wir auch gerne noch was. Michael, oh, jetzt geht los. Entschuldigung.
Und wir machen ja. Geht los. 1, 2, 3. Quatsch, du fängst an. Entschuldigung.
Ich will einen Rotwein, Baby, this evening. Einen schweren Rotwein, Baby, tonight. Ich brauch einen Rotwein, Baby, this evening. Ja, wir haben Rotwein, I got to have some wine tonight. Rotwein, gut, wir brauchen Rotwein. Er hat einen Rotwein.
Alter Schwede.
Wow, Leute, also es ist schon für selber gesungen. Nicht schlecht.
Wir sind Party-People.
Michael geht völlig ab. Wie gesagt, man kann es auch sehen auf YouTube. Michael, das ist dein, ich glaube, das ist auch so deine Musik. Das ist auch so deine Jugend, aus deiner Jugend.
Also ich ärgere mich, dass wir so viel labern und sie so wenig singen, weil das wäre viel besser, dieser Podcast. Wirklich. Puh, echt toll. Wow. I'm impressed.
Haben wir den Rotwein?
Ja.
Ja. Welchen? Der Rhythmus oder?
Genau, nein, wir fangen mit dem Akustik an.
Ah.
Akustik, ist das nicht ein toller Name für einen Wein?
Ah,
und zwar habe ich den Albert Janet, das ist der Inhaber. Das Weingut sitzt im Montsant. Das wird nicht jeder kennen von der Region. Das ist quasi von Barcelona, also in Katalonien, westlich. Dazwischen ist noch das Priorat und dann kommt das Montsant. Das Priorat hat mittlerweile eine große Lobby, das kennt man, das ist wunderbar. Das Montsant ist einfach wertig, auch sehr wertig, aber noch preislich lange nicht da, wo Prioratweine mittlerweile sind. Und von daher ist das, glaube ich, auch für alle durchaus auch interessant, weil man sehr viel kriegt noch fürs Geld. Und ich habe tatsächlich in der Zeit jetzt nochmal, weil wir haben jetzt eine Rebsorte in beiden Weinen. Der andere Wein heißt Rhythme und der heißt eben Akustik. Der Winzer ist einfach ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und er sagt, er sieht einen großen Zusammenhang zwischen den Böden, der Natur und der Musik. Und er sieht das alles wie ein großes Orchester und er versucht quasi das alles in den Einklang zu bringen. Und arbeitet jetzt bei diesen Weinen vor allem mit der Rebsorte Carignan, oder Carignana, wie sie in Spanien heißt. Die kennt man so gar nicht, hat ihren Ursprung aber in Spanien, gibt es auch noch ein bisschen in Frankreich, in Algerien, in Kalifornien, ist eigentlich eher bekannt quasi als Massenträger. Spätreifend, sehr dicke Haut, gar nicht so aromatisch. Da muss man schon sehr, sehr stark reduzieren, um eine hohe Qualität reinzukriegen. Apropos Reduktion, in dem Video habe ich, während wir das Video geguckt haben, mal kurz nachgeguckt. Der Unterschied vor allem zwischen Landwein und Tafelwein ist, der Landwein muss auch aus einer Region kommen, aber zum Qualitätswein hin geht es primär um Ertragsbeschränkungen. Das heißt, ich kann viel mehr Landwein produzieren als Qualitätswein. Ja, das ist der Hauptunterschied. Und Carignana ist eben eine Rebsorte, auch die meistens für die Massenproduktion genommen wird. Aber eben seit ein paar Jahren sagen Winzer wie eben Albert Janet, wir machen etwas und machen auch diese Massenrebsorte zu einem sehr, sehr individuellen, guten Produkt. Ja.
Also dieser Landwein, der ist noch vorgeschaltet vor diese Ortswein, Gutswein, Lagenwein.
Ja, genau, das liegt noch darunter und okay. Es liegt eben vor allem an der Menge. Der Landwein muss auch schon aus einer Region kommen. Ja, der Gutswein muss ja dann aus dem Gut kommen, der Landwein muss aus der Region kommen und der Tafelwein kann von irgendwoher kommen.
Sanna, wie ist es normalerweise mit dir? Du hast dir einen Rotwein gewünscht. Bist du Rotwein-Fan?
Auch. Auch, ich bin da flexibel. Ja, ich trinke gerne, gerade zum passenden Essen und zur Winterzeit einen guten Rotwein. Und ja, aber ich trinke auch gerne Weißwein.
Okay, was riecht ihr? Was haben wir in diesem...
Was müssen wir aufmachen?
Axel, hast du noch nicht aufgemacht? Ist nicht dein Ernst.
Ja, ich wollte mich nicht da so gierig draufstürzen.
Ich habe meine deshalb ja auch schon wieder. Michael, kann man das eigentlich machen, so in so Weggläsern, so Weine?
Nee, ist überhaupt kein Problem.
Gar kein Problem.
Ist überhaupt kein Problem. Nee, nee. Also wir sind ja momentan auch in der Branche relativ, versuchen neue Systeme zu entwickeln, wie wir Weine probieren können. Wir wollen ja auch immer nur einen kleinen Schluck probieren. Wir brauchen keine ganze Flasche. Man spuckt es auch. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, dass es in ganz kleinen Flaschen abzufüllen und dass du als Winzer quasi deine ganzen Flaschen hinschickst und dann machen sie aus einer Flasche 40 kleine Pröbchen mit Schwefel und alles, dass das fein ist, dass das nicht kippt und schicken das dir dann wieder zurück oder immer an deine Kunden. Das ist eine tolle Möglichkeit und auch nicht ganz so teuer, wie jedem eine ganze Flasche zu schicken.
Macht das keinen Unterschied vom Geschmack, wenn es in so einer kleinen Flasche ist?
Wenn du es, also wenn du es relativ zeitnah trinkst und es stabilisiert wird, dass es eben nicht oxidieren kann, also dass Sauerstoff kein Thema ist, dann macht es keinen Unterschied, nein.
Sanna, was riechst du?
Also, ich habe gerade witzigerweise Marzipan
und
Mandel gerochen.
Ich habe auch Marzipan gerochen.
Also Amaretto-mäßig.
Ja. So stimmt, habe ich auch gerochen.
Mhm. Sehr gut.
Amaretto, ja.
Darf man eigentlich das sehr gut sagen? Was heißt jetzt sehr gut? Wenn das klingt so...
Ich bestätige.
Der Kenner bestätigt. Das klingt so wie richtig.
Der Ritterschlag.
Guck mal, was Lars.
Ich gucke es.
Weißt du, warum ich Amaretto gut finde? Es hat dieses Mandelige, aber Amaretto impliziert auch, dass es relativ alkoholisch ist. Also das ist schon ein Wein, der sehr, sehr kräftig ist. Und das hast du dann, wenn du Amaretto sagst, dann brauchst du nicht sagen, hat so ein bisschen dieses Mandelige und ich merke auch, dass es relativ alkoholisch ist. 15 steht auf der Flasche, Axel sucht es ganz links, ganz leicht nur reingedrückt, aber das riecht man so ein bisschen.
Aber sag mal, es ist ja mega, mega, mega Mandel. Es ist ja mega Mandel.
Das ist das Problem. Das ist immer das Problem. Wenn einer das sagt.
Nee, aber ich habe jetzt getrunken. Ich habe jetzt
dunkle
getrunken.
Beeren weg, Schokolade weg, Früchte weg, Kirschen weg. Mandel.
Das stimmt einfach gar nicht. Es stimmt nicht. Es ist extremst Mandel. Es ist wirklich, ich liebe es, ein irrer Wein. Aber es ist extremst Mandel, finde ich. Oder?
Ich würde sagen, Mon Chéri. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, müsste das eigentlich stimmen.
Mon Chéri. Also,
ja. Kirsche. Geht, hast du auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Schokolade auch, was leicht Schokoladiges, ein bisschen Würze. Auf jeden Fall, der Wein besteht zu 70% aus Carignan, zu 30% aus Grenache, während der Rhythme dann zu 97% aus Carignan betrifft. Und Carignan selber ist eine Rebsorte, die eben gar nicht so viel Frucht transportiert. Was aber hier ist, du hast was, also für mich ist es so wirklich so ein Kaminwein. Du hast was ganz Samtiges, was Schweres. Er legt sich wie so ein schwerer Mantel auf deine Schulter und du hast ihn am Gaumen, du hast ihn im Mund und es wärmt innen gleich ein bisschen. Das ist so ein richtig, für diese kalte Jahreszeit, er wirkt eben sehr, sehr elegant und schmeichelnd am Gaumen auch. Sehr so süffig, würde man auch sagen.
Schön gesagt.
Schön.
Kaminwein.
Ja, das ist in die Werbung gehen.
Das kann man mal so bringen.
Ja. Das habe ich schon probiert heute mit Silke. Habe ich schon probiert.
Gaumenschmeichler.
Gaumenschmeichler, ja.
Ich finde es wie Axel. Wir beide sind ja so bei Wein. Bei Rotwein haben wir immer diese Problematik, dass wir denken, schmeckt manchmal so ein bisschen faulig. Aber das ist ja gar nicht, ne? Was hast du
denn für eine Meinung von Rotwein?
Nein, viele Rotweine haben ja so ein bisschen dieses Pelzige, wo du dann auf der Zunge, auf der Lippe so dieses, das hat er gar nicht. Hat irgendwie, ich mach den sehr, sehr gern.
Ja, sehr gut.
Oder?
Ja. Darf ich noch mal, weil wir bei den Gläsern waren, eine Frage stellen? Ich habe hier so ein atmendes Glas, das haben wir mal irgendwann geschenkt bekommen. Ich frage mich, wie man durch Glas wieder Luft durchkommt. Ist das irgendwie was Sinnvolles oder führt die Frage jetzt zu weit, Michael? Was sagst du zu atmenden Gläsern?
Habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon probiert. Also im Prinzip, was das Glas implizieren soll, ist, dass es die Reifung in der Flasche ersetzt. Ja, also dieses Glas quasi ersetzt, dass du es in die Karaffe packst und damit gewinnst du ein bisschen Zeit. Das liegt vor allem an dem Schliff, an der Glasform. Ich selber habe mit diesen atmenden Gläsern eher wenig zu tun gehabt in letzter Zeit. Das Glas ist ein essentieller Teil beim Weintrinken. Deswegen müssten wir tatsächlich auch mal eine eigene Folge nur über Gläser machen und vielleicht holen wir Maximilian Riedel dazu, um einfach mal ein Gesicht zu haben. Ich arbeite jetzt mit einem Zalto-Glas hier bei mir, um möglichst viel zu bekommen an Geschmack, aber unisex und nicht für jeden Wein ein anderes Glas wieder rauszuzaubern. Da würde ich immer raten, es auszuprobieren. Wie schmeckt mir der Wein in welchem Glas? Also je nachdem, auch wie viele Gläser ich da habe. Aber von dem Shape, von der Form her, ist mit so einem Glas, wie ich es hier habe, relativ viel abgedeckt. Ja? Also weil es nicht zu bauchig ist, weil es nicht zu hoch ist, weil es oben nicht zu weit wieder zusammengeht. Das ist entscheidend. viel wichtiger ist eigentlich die Temperatur. Und ich weiß nicht, wie lange der schon bei euch da am Wohnzimmertisch steht. Aber gerade in der kalten Jahreszeit empfehle ich gekipptes Fenster, Balkon, also vor dem Trinken, weil meistens das eben gerade durch den hohen Alkohol und wenn der auch noch warm wird, der Wein, dann wird dieses Amaretto, dieses Brennige noch intensiver. Wenn ich ihn ein bisschen kühler trinke, also wenn ich schaffe, ihn bei 13, 14 Grad ins Glas zu bringen, dann erhalte ich mir die Frische. Er trotzdem, also er knallt genauso viel, er hat genauso viel Alkohol, aber er wirkt einfach frischer und dadurch auch leichter.
Axel, findest du auch, dass er knallt?
Das kann ich erst gleich sagen. Im Moment bin ich wieder ganz einigermaßen klar. Dachte, die beiden Weißwein weiß ein bisschen. Aber ich nehme an, dass ich gleich das Lallen anfange. Aber genau dieses Brennige merke ich auch. Also bei mir ist er, glaube ich, nicht ganz so kalt. Und finde ich ihn ganz schön sprittig.
Er hat ganz schön, also mir ist auch, wie ist es bei euch so? Man ist schon so, man kommt in so eine ganz gute Phase gerade rein. Aber es ist schon. Waren denn die Weißweine, hatten die auch so viel Alkohol? Nee, was hast du gesagt, Michael? 13?
Nee, die hatten beide 12. Die hatten beide 12. Und ich will eigentlich auch in diesem Podcast gerne damit brechen, dass man sich zu sehr fixiert auf den Alkohol. Der Alkohol ist ein Analysewert, der draufsteht, was auch drin ist, aber es ist nicht entscheidend.
Und ein Geschmacksträger.
Und Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Aber 15 ist so eine magische Zahl. Bei 14, 5 sagt keiner was. Da sagt jeder, ist okay, ein schwerer Rotwein. Sobald 15 draufsteht, sagen viele so, oh, 15, müssen mich umbringen. Und dann, man sollte sich davon verabschieden, am besten gar nicht raufstehen. Das Weingut hat es gut gelöst, das ist ganz dezent nur. Axel hat es bis jetzt nicht gefunden. Ganz dezent nur der Alkohol. Der Alkohol gerade drauf.
Also du weißt, das steht hier irgendwo drauf, ja?
Axel, no front, sagen meine Kinder immer, no front. Aber ich habe gesehen, dass du es nicht gesehen hast. Aber auf der linken Seite, vorne am Frontetikett, auf der linken Seite, da steht ganz leicht eingedruckt, aber ist auch egal. Man sollte sich auf den eigenen Geschmack verlassen.
Ja. Das interessiert mich jetzt, weil, also ich meine, ich hatte...
Such es mal und so lange fragen wir Sanna. Sanna, du kommst
aber ich meine, habt ihr das, also könnt ihr das da cool sehen, wenn ihr...
Bei mir geht es auf den Weggläsern, kann ich es nicht sehen gerade.
Achso, ja, richtig, aber bei euch, also jetzt hier, Frank, sag mal, ja, aber ich meine, also das ist doch...
Ohne Brille schwer erkennbar, sehr dünn gedruckt ist das so, ganz ja, durchsichtig.
Dünn gedruckt, da muss er bei CSI sein, um das überhaupt zu sehen.
Also ich glaube, 13,5 werden die auch fetter drucken als 15.
Ja, wenn irgendjemand wollte, also ich meine, man kann vor dem Richter sagen, ja, es steht drauf, okay, aber wenn irgendjemand wollte, dass jemand das sieht, dann wird er das nicht so drucken.
Natürlich dann, nicht.
Ne? Ja, also.
Michael, wie weit hoch geht das eigentlich, der Alkoholgehalt bei Wein?
Drauf eigentlich?
Gibt es da irgendwie ab 20, gibt es Weine mit 22% Alkohol?
Ja, im Bereich 20 Volumensprozent ist es meist dann schon Portwein zum Beispiel, also oder Sherry, gespritteter Wein. Beim regulären Wein sind so, was man kennt, die höchsten Stufen so um die 17,5 und das geht in den Bereich Amarone oder wo ein Teil der Trauben eben vorher getrocknet wurde, um noch mehr Zucker reinzukommen. Zucker wird ja in Alkohol umgewandelt in der Vergärung und daher kommt das. Also das ist so, es gibt aber eben auch Süßweine wie einen Banjul oder so, die auch höher sind im Alkohol. Bei Portwein so um die 20 ist dann eigentlich Schicht im Schacht. Ja.
Aber trink jetzt noch mal bitte, trink jetzt mal. Ich habe jetzt einen ganz anderen Geschmack.
Dann wird es echt schwierig.
Nee, aber trink jetzt noch mal und sag mir mal, ich habe jetzt sowas ganz, so ein bisschen so, wie so eine gute Zigarre. Am Ende habe ich jetzt sowas leicht Rauchiges, weißt du, sowas, als ob du so einen Zug von einer Zigarre zwischendurch genommen hast. Das kann auch in meinem Wegglas liegen. Nicht? Die anderen, die Lalilus, trinken gar nicht mehr. Was ist bei euch los gerade?
Ich versuche gerade deiner Zigarre nachzuschmecken.
Zigarre?
Ja. Ich habe da dunkle Schokolade geschmeckt und ich finde ich den jetzt zur späteren Stunde etwas fruchtiger als vorhin.
Ich finde, im Mittelteil wirkt er gar nicht so schwer. Also in der Nase ja, aber dann dazwischen, finde ich, hat er eine gewisse Leichtigkeit, bevor am Ende sich dann eben dieses, ganz vorne auf der Zunge merkst du dieses Leichtigkeit. Alkohol, aber ich finde im Mittelteil und deswegen mag ich es ehrlicherweise auch, wirkt er eben nicht ganz so wuchtig und das hat einen guten Mix, glaube ich, dass man auch zwei Gläser davon trinken kann, ohne so schnell zu ermüden vom Lust, den Wein zu trinken.
Tun wir jetzt aber nicht. Eins muss man aber noch sagen, Sanna und Michael, ihr habt was gemeinsam. Sanna, du müsstest einen Tick dichter ans Mikrofon gehen, du wirst immer leiser. Das liegt es auch daran, dass ich immer schlechter höre. Ihr beide, Sanna ist Finnin und Michael, du bist so eine Art Hobby-Finne. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt nochmal für unsere finnischen Zuhörer ganz kurz so auf Finnisch noch über den Wein unterhalten.
Nein, oder, also ich habe natürlich gelesen, dass Sanna Finnin ist und ich liebe Finnland. Ja, ich finde, das ist ein tolles Land und auch die Finnen und einer meiner allerbesten Freunde ist halber Finne und ich war öfter schon in Finnland und auch eben in kleineren Orten und deswegen kann ich ein bisschen Finnisch, also ich kann ein paar Basissachen, aber ich kann zum Beispiel einen ganz tollen Satz sagen, der jetzt mal nicht mehr in die Zeit hineinpasst, aber fast, nämlich Minna Ollen Jollopukki, was so viel heißt.
Sanna, heißt was? Was heißt das?
Er ist der Weihnachtsmann, hat er gerade behauptet.
Oh, hey. Du bist der Weihnachtsmann, Michi. Hey. Michi, das haben wir uns immer. Wollen wir dann mit dem Weihnachtsmann von Sanna zu Frank kommen? Zum vierten Wein, zum Rotwein. Da müsst ihr wieder tauschen. Der Weihnachtsmann.
Ja. Ich
muss das machen. Moin, geht das, Sanna.
Krass. Michael, es ist irre, was du alles kannst. Wir müssen vielleicht, während die Lalilus umbauen, nochmal sagen, es gibt wieder eine, und das ist auch eine alte Tradition von Vier Flaschen, es gibt einen Live-Podcast. Das heißt, der ist am 25. Februar, glaube ich. Das heißt, da kann man einfach live dabei sein, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Michael, wie sie die Lalilus beschummeln uns gerade, das ist gar nicht, Frank, aber wir gucken gleich weiter. Michael, sag mal, Live-Podcast, 25. Februar, was werden wir da trinken und mit wem?
Ja, also wir haben das Programm schon. Es wird einen Riesling geben von Dr. Losen. Es wird einen Chianti geben, Reserva von Ricasoli, einen französischen Wein und einen La Rioja Alta Grana Reserva, also Gran Reserva Rioja. Und unser Gast ist eine von zwei und erst kürzlich dekorierten und ausgezeichneten Master Sommeliers, Stefanie Hehn, die ist auch Sommelier im Fontenay Hotel in Hamburg, war in der Überfahrt früher in Rottach-Egern. Wahnsinnig sympathische Kollegin, eine tolle Frau, ganz Deutschland bewundert sie für das, was sie gerade erreicht hat. Sie ist quasi jetzt in dem Status wie Hendrik Thoma, der uns schon besucht hat auch. Sie ist wahnsinnig jung noch dorthin gekommen und wir freuen uns total. Das weiß ich gar nicht, aber sie sieht, glaube ich, noch jünger aus, als sie sowieso ist. Also ganz, ganz tolle Frau. Ich verkoste wahnsinnig gerne mit ihr. Und dass sie sich die Zeit nimmt, mit unseren Hörern zusammen zu probieren, das ist schon wirklich unumwoben Champions League. Ich freue mich total.
25. Februar, 19 Uhr. Wer dabei sein will, einfach Mail schicken an chefredaktion@abendblatt.de. chefredaktion@abendblatt.de. Alles Weitere kommt dann per Mail. Die Weine kommen dann rechtzeitig nach Hause geschickt. Dann gibt es einen Link zum Live-Podcast und dann trinken wir alle gemeinsam. Letztes Mal waren 120 Leute dabei, das hat großen Spaß gemacht. Die Lalilus sind natürlich herzlich eingeladen.
Das klingt doch gut.
Aber jetzt, 25. Februar, was habe ich gesagt? 19 Uhr, chefredaktion@abendblatt.de. Ganz einfach, chefredaktion@abendblatt.de und nachher geben wir auch noch Michis Handynummer. Da kann man auch anrufen, glaube ich, Michi, ne? Oder einfach Michael Coutet Tornesch, kommt an. Frank ist da und stellt sich vor, bevor wir den vierten und letzten Wein trinken.
One, two, three. Too hot. Oh, damn. Got a Riesling and a Chardonnay. Too hot. Oh, damn. Got a Slav machine that's Cabernet. Too hot. Oh, damn. Shaking onion. Got his vibe. Too hot. Oh, damn. I'm a bad about that body. Shaking out.
Yes. Lalelu. Frank, wie ist es mit dir? Mit dir und Wein. Du bist, glaube ich, der größte Weintrinker in der Gruppe. Stimmt.
Das weiß ich nicht. Ja, durchaus klar. Also logisch. Seit Jahren trinke ich, hänge an der Flasche. Die haben mich quasi mühsam davon weggeholt auf die Bühne. Zwischendurch muss ich auch mal wieder angestöpselt werden. Und
Ich verfolge ja eure Videos immer alles. Du hast die Haare kürzer. Kann es sein, dass du illegalerweise beim Friseur warst?
Nee, ich habe die ehrlich gesagt nicht geschnitten. Noch nicht. Ich habe die seit Corona, eigentlich seit Start letztem Jahr, nicht mehr geschnitten. Und es ist einfach Bequemlichkeit, ehrlich gesagt.
Ja, man muss das tatsächlich wissen. Er hatte am Anfang von Corona kurze Haare. So ist es nämlich. Also Frank dokumentiert diese lustige Pandemie tatsächlich mit seinen Haaren.
Diese sehr, ja. Michael ist ja als einziger.
Aber du auch? Jan, du auch? Oder?
Ich habe zwischendurch tatsächlich schon mal geschnitten. Nee, ich bin ja immer so.
Das oder ist das von der spanischen Grippe?
Spanische Grippe, genau.
Das muss man wissen für die, die es nur hören. Jan hat relativ lange Haare. Also sehr, sehr lange Haare. Ja. Ja. Während Michael gar. Michael, du hast keine Haare, aber du hast diesen Rotwein ausgesucht. Rhythme.
Ja. Also der Rhythme ist quasi die nächste Stufe schon an dem Weingut. Der Rhythmus ist natürlich quasi die Basis auch beim Musikmachen. So ist es auch beim Wein. Und da geht es vor allem auch um die Harmonie, um die Balance in diesem Wein. Und deswegen hat man jetzt hier gesagt, ich brauche nur ein bisschen Grenache, nämlich diese 3%, aber ich brauche die, um das Ganze abzurunden. Es ist 10 Monate im Holzfass ausgebaut. Es kostet einen Tick mehr als der andere. Also der erste, der Akustik, liegt bei 12,90 Euro. Und der Rhythme kostet 15,90 Euro, nur dass man so eine Idee kriegt. Mhm. Und jetzt bin ich ja selber gespannt, ob ihr sagt, diese 3 Euro mehr, die finde ich auch besser oder eben nicht. Da würde ich mal die Lalelus fragen wollen, was sie jetzt erstmal als ersten Eindruck von dem Wein haben.
Was sagst du, Frank?
Also ich finde, der wirkt sehr viel weicher, so spontan, runder, weniger scharf, obwohl er auch dieselbe Prozentzahl hat, wie ich gerade geluschert habe. Und also erstmal sehr rund, sehr weich, sehr angenehm, aber auch ein bisschen harmloser vielleicht als der andere, also wenn ich das mal so sagen darf. Ich mag nämlich so gern schwere Weine und für mich können sie eigentlich nicht schwer genug sein.
Ich habe einen Schuss Vanille bei mir drin.
Mhm. Ja,
aber ein ganz, ganz, also ich finde, er ist so elegant, ne? Also ist jetzt nicht so dieser, kann man auch vom Kamin trinken, aber ist so ganz, ich stelle mir so vor, so ein Staatsbankett, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Mhm. So ganz eleganter Wein, alle haben so Abendroben an, ein Smoking und dann, ganz, der macht dann so ganz beschwingt, was hat auch vielleicht mit der Musik zu tun oder so, aber Axel, wir werden noch Rotwein-Fans.
Ja, ich glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also,
warum? Why not?
Ich weiß nicht, es gibt Rotweine, die ich mag. Und wir hatten hier auch schon Rotweine, die ich mochte. Aber jetzt so diese Rotweine, die wir jetzt, also diese beiden, die wir jetzt haben, das wären jetzt keine Weine, die ich mir kaufen würde, ehrlich gesagt. Weil das so, finde ich, so ganz so eine Kategorie Rotwein vielleicht ist, die ich jetzt nicht so umwerfend finde. Da bin ich eher Weißwein-Typ. Aber diesen finde ich, ich finde ihn etwas fruchtiger als den anderen. Also ich würde auch eher zu diesem tendieren. Ich finde, da ist etwas vielleicht mehr Kirsche drin oder sowas. Mhm. Deswegen finde ich den noch besser als den anderen, aber ich glaube, so richtiger Fan von dieser Art Rotwein bin ich nicht.
Also ich glaube, er ist ein bisschen feingliedriger, ein bisschen fein ziselierter, das heißt, es ist ein bisschen älteres Rebmaterial, die Rebstöcke sind tiefer im Boden, da kommt einfach mehr Energie nochmal raus, es gibt noch weniger Ertrag, das sind schon diese 3 Euro Unterschied. Der Alkohol, haben wir gesagt, da schauen wir gar nicht mehr drauf, sondern wir vertrauen unserem Geschmack und unserem Gaumen. Und die Frucht, finde ich, ist ein bisschen lauter. Ja. Also es ist ein bisschen mehr Frucht, die du auch bekommst.
Was meint ihr Weinleute immer mit, Michael, wenn ihr sagt, die Frucht ist lauter? Also Lalilu können jetzt lauter sein, aber die Frucht ist ja nicht laut.
Aromatischer. Es ist mehr outgoing, es ist intensiver. Das liegt aber, das ist der Wein ist ja ein Jahr jünger als der andere. Das heißt, er liegt in dem Stadium der Primärfrucht. Und gerade zum Beginn eines Weines, wenn der jetzt 10 Monate im Fass lag und er lag aber auf der Flasche, also seit kurzem erst auf dem Markt, zum Beginn eines Lebens eines Weines ist eben diese Fruchtphase deutlich ausgeprägter als eben später. Und von daher liegt also der gleiche Wein in einem Jahr hätte auch nicht ganz so viel Frucht, wie er jetzt gerade hat in dem Moment. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das kann man aber durchaus mal wissen, auch bei Weißweinen und bei Rotweinen generell. Am Anfang ist immer die Fruchtphase, diese primäre Phase und danach, nach dieser Frucht, wenn man das mag, wunderbar, dann soll man gleich am Anfang alles auch austrinken. Aber danach kommt eigentlich eine Phase, die deutlich spannender ist für uns, die sich viel mit Wein beschäftigen, weil hinter der Frucht dann das zum Vorschein kommt, was wir wirklich spannend finden, dass eben nicht nur dieses Aromatische, was dir in die Nase springt, sondern dann kriegst du viel mehr andere Nuancen auch beim Wein.
Das heißt, wann sollst du den eigentlich trinken? Also aufmachen und dann erst am nächsten Tag trinken?
Nein, das hat jetzt gar nichts was zu tun, du musst den ein bisschen lagern. Ja. Also eigentlich müsstest du eine Kiste kaufen.
Aufmachen und dann trinken.
Ja, also der Wein hat bestimmt, also wir haben diesen Wein bei uns im Club auch, wir haben jetzt 2,11 auf der Karte, das ist jetzt ziemlich, ziemlich genial, ja, das ist jetzt auf dem Punkt, das ist ja so 7 Jahre älter als das, was wir jetzt haben, aber natürlich, das Weingut wurde erst Anfang der 2000er gegründet, das heißt, die Rebstöcke sind auch nicht zwingend so alt, das heißt, der Wein heute ist besser als der Wein aus dem Jahrgang 2011, ja, aber halt erst dann in 9 Jahren. Und von daher muss man selber das herausfinden, was man am liebsten hat, selber im Geschmack. Aber spannend ist es natürlich, wenn die Weine ein bisschen Reife schon haben, weil sie sich anders entwickeln.
Und den habt ihr auf der Karte, den wir jetzt hier, den Rittmer? Mhm.
Den okay. Rittmer, den habe ich. Es gibt auch noch Weine von dem Weingut, die noch teurer sind und auch, glaube ich, auch noch sogar noch drunter. Aber der Rittmer hat mir einfach auch sehr, sehr gut gefallen und ich mochte dieses Wort auch. Rittmer, das hat sowas, ja, das, ich finde das cool und der Winzer
heißt
ist auch
total Rhythmus einfach. Heißt Rhythmus einfach.
Ja,
oder aber was, ja.
Rittmer, netter so alles.
Aber ich frage mich dann,
wie würdest du diesen... Achso.
Ja. Lass mal Lila los. Frank und Jan haben mehrere Fragen, habe ich das Gefühl.
Ja, oder was ich interessant finde, bei Rhythmus hatte ich eine andere Assoziation. Ich habe eine andere Erwartung gehabt, weil Rhythmus, ich bin Schlagzeuger auch, da denke ich sofort an Schlagzeug, da denke ich eigentlich an starke Akzente, Impulse, große Dynamik, auch krasse, schrille Farben, also von den Becken, von der Snare und so weiter. Und ich finde, da finde ich ihn sehr, sehr sanft. Das ist mehr so ein ganz smoother Besenjazz, der so nur so auf der Snare, so ganz sanft. Der geht gut runter, der ist schön warm, der ist rund, der ist auch sehr schlüssig und in sich geschlossen. Aber es ist eben kein Rock- oder Funk-Rhythmus, wo so verschiedenste Geschichten oder Reggae so aufeinander prallen, finde ich.
Ist so Smooth Operator-mäßig von Sade oder was so?
Ja. Smooth Operator.
Smooth Operator. Kennst du das, Michael, noch?
Ja, auf jeden Fall. Und ich wusste nicht, dass du so eine engelsgleiche Stimme hast, Lars.
Ich kann alles in C-Dur singen.
Ja, Lars hat schon in der Elflaute gesungen. Lars hat schon in der Elflaute gesungen. Und Jan war dabei.
Ja. Can wise men say? Es geht alles.
Ja, aber ich weiß, was du zum Thema Rhythmus meinst, aber das wäre Interpretationssache, wie du das eben siehst. Und wenn der Winzer jetzt sagt, für sich, das ist kein reines Marketing-Gag, sondern er liebt einfach die Musik und er hat sich das jetzt eben da seine, müsste man ihm mal einladen, was er genau da empfindet. Aber ich habe eben diesen Wein von ihm gekauft, als er mich besucht hat, diesen Rhythme. Und da hat er mir das eben so erklärt. Aber ich verstehe total, was du meinst, ja.
Eine Frage hätte ich. Also, Tobi, hat der Winzer eine Vorstellung, welche Aromen er da rein züchtet in den Wein? Oder passiert das zufällig und er merkt dann plötzlich, oh, dieser schmeckt aber nach Brombeere. Ich fand zum Beispiel hier gerade, das habe ich so Brombeere gerade geschmeckt. Und wenn man den dann 5 Jahre lagert, dann kommt plötzlich Schokolade oder Zigarre oder Rauch oder was auch immer, Marzipan dann raus.
Katzenurin kann es auch manchmal sein, haben wir gelernt. Das ist nicht ungewöhnlich. Es kann nach Katzenurin riechen zumindest. Mhm. Und das haben uns jetzt mehrere Experten in diesem Podcast schon gesagt. Das ist nichts Schlimmes.
Ja. Es ist nichts Verkaufsförderndes. Das ist richtig, aber es ist nichts Schlimmes. Also Tobi, die Frage kann ich klar beantworten. Und zwar gibt es beides. Aber jeder vernünftige, gute Winzer in einer gewissen Wertigkeit ab einem gewissen Preislevel, ihr habt es ja selber gesagt, 4 Euro sage ich jetzt auch einfach mal, damit wärt ihr ja deutlich über dem Durchschnitt der Flasche Wein, die in Deutschland getrunken wird, der macht das nicht. Na, der sagt, okay, da kommt Brombeer raus am Ende, aber ich versuche, die Traube möglichst authentisch in die Flasche in Form von Wein zu bringen. Und meine Kunst des Winzers ist es, nur dann einzugreifen, wenn nötig. Aber ich möchte nicht, dass der zwingend nach Brombeere schmeckt, weil die ganze Welt jetzt heiß auf Brombeere ist. Und in 5 Jahren ist die ganze Welt heiß auf grüne Stachelbeere und dann muss halt die Brombeere weichen und die grüne Stachelbeere kommt rein. So ist es bei jedem nicht. Aber es gibt auch Weine, die für den absoluten Massenmarkt die Trends folgen, die also sagen, die Menschen mögen eben jetzt Brombeere viel lieber als Erdbeere, zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Und deswegen gebe ich dem Wein, und das macht vor allem die Hefe, ja, also da wird jetzt nicht Brombeer reingehauen, Brombeerkonzentrat, sondern ich kann mit der Hefe unterschiedliche Aromen quasi künstlich bilden und ich kann dann sagen, ich mache die Hefe ist für die Vanille, die Hefe ist für die Brombeere, die Hefe ist für die rote Paprika oder die grüne Paprika und am Ende habe ich diese 10 Geschmäcker, Grapefruit und keine Ahnung, in dem Wein. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Wein auch genauso riecht und schmeckt, wie das alles ist. Aber eigentlich merkst du, wenn du dich viel mit Wein beschäftigst, das ist eine ganz große Mogelpackung. Weil dahinter ist ja immer noch der Wein leider. Das andere sind alles Geschmacksträger, aber der Inhalt ist ja noch der Wein. Und der, den gibt es ja nicht mehr, weil die Hefe viel wichtiger ist als alles andere. Und das können wir jetzt, wenn alle, die ein Jahr jetzt den Podcast schon hören, glaube ich, dann schon sehr wohl unterscheiden, was ist was, ja.
Leute, wir müssen zum Ende kommen, damit wir nicht hier wieder die
die Zeiten sprengen und alle die 60.000 Freunde von Silkes Weinkeller, heißt es, glaube ich, denken, was Gott, wie lange geht das denn? Ist irgendwann auch mal Schluss? Schlussfrage, Schlussrunde, Lieblingswein. Axel, willst du loslegen? Ich ahne, welcher es ist. Was ist dein Lieblingswein? Warum guckst du hin? Hast du noch einen ganz anderen da?
Nein, auf jeden Fall einer dieser beiden. Und ich muss das jetzt spontan, also einer der beiden Weißweine.
Ja.
Ich muss spontan entscheiden. Also ich glaube, ich fand den Unplugged am Ende, also diesen Wackenwein, der ist schön süffig und so weiter und alles cool. Aber dieser Unplugged ist irgendwie total trocken und total geradlinig und hat mir trotzdem gefallen, was absolut ungewöhnlich ist. Und deswegen bleibt der bei mir hängen.
Unplugged. Frank.
Ja, ich muss sagen, ich fand diese letzten beiden sehr, sehr schön. Ich finde es schwer, mich dazu entscheiden, ehrlich gesagt. Rhythme ist mir so wie so eine schöne, elegante Frau und Akustik ist eigentlich etwas wilder, etwas rauer fast. Also mehr die Flamenco-Gitarre, die ich hier Frank vielleicht hier so angedeutet habe. Deshalb, ich finde die beide sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es schwer, mich dazu entscheiden. Schwer. Ich würde vielleicht beide kaufen und abwechselnd trinken.
Tobi?
Ich bin klar beim Weißwein. Ich sehe es wie Axel. Also mir hat der Unplugged am besten gefallen. Der hatte wirklich einen ganz klaren Charakter und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr gut geschmeckt.
Sanna?
Ich entscheide mich für Rhythme, den letzten hier, weil ich mag ja Ripasso-Weine sehr gerne. Und ich finde hier die Rosine. Ich finde so langsam so dahin und da komme ich nach Hause.
was ist du findest die Rosine, ganz kurz, du findest die Rosine und kommst nach Hause?
Ich bin Sherry. Da geht es, gerade wenn ich rieche. Und da fühle ich mich sehr wohl.
Wow.
Okay.
In der Rosine.
Kann man Ripasso-Wein erklären?
So ein finnischer Wein ist das. Ein ganz berühmter finnischer Wein. Wird in Finnland angebaut.
Was heißt das,
in der Sauna.
Was heißt das, Ripasso-Wein?
Der Ripasso, ich habe ja vorher über den Amarone gesprochen. Also beim Ripasso oder Appassimento, das ist ja ziemlich eine beliebte Ausbauform, immer mehr, auch geschuldet der Generation, dieser Coca-Cola-Generation quasi, die deutlich süßer den Geschmack eben mag. Da wird eben ein Teil der Trauben vor dem Pressen nochmal getrocknet. Also da wird ganz intensiv der Zucker das Wasser rausgenommen und der Zuckergrad erhöht und dadurch, also diese Weine sind in der Regel auch relativ alkoholisch, sind sehr, sehr fruchtig, sind sehr, sehr süffig haben nicht vielleicht ganz den Tiefgang, aber treffen offensichtlich absolut den Zeitgeist, weil es sehr, sehr erfolgreich ist.
Ja. Das ist aber jetzt harte, habe nicht den Tiefgang, Sanna, ich möchte mich entschuldigen, das ist für unseren österreichischen Gentleman.
No front, Sanna, no front.
Ich habe Liebe für alle Weine.
Jan?
Ja, ich von den Weißweinen bin ich auch beim Unplugged auf jeden Fall hängen geblieben, trotz der Wacken-Assoziation. Aber ich finde die Rotweine besser und nach dieser Ripasso-Katastrophe bin ich natürlich auf jeden Fall für den Akustik. Nein, war ich auch schon vorher. Ich fand tatsächlich den Akustik am leckersten. Ich mag das so, wenn Rotwein so ein bisschen so, wie Frank sagte, so ein bisschen wild ist.
Bang. Ja. Michael, bei mir ist es der Rhythme. Völlig überraschend. Kein Weißwein. Ich finde es schon... Das ist eine große Entdeckung.
Wie ist bei dir? Überraschung, ja. Oh, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Mir fällt es auch schwer, ich würde jetzt als Momentaufnahme würde ich auch eigentlich wahrscheinlich fast den Akustik am liebsten mögen, weil das ist jetzt in diese kalte Zeit hinein, finde ich, so ein Wein, der auch so ein bisschen dirty ist, also so ein bisschen das würde mir jetzt ganz gut gefallen. Ich könnte jetzt zum Beispiel aber keine Flasche trinken, wenn mir das auch zu schwer wäre. Ne? Wenn ich jetzt aber also ich mochte auch den Unplugged, aber ich finde trotzdem auch diesen Wackenwein ziemlich cool. Ich finde auch eine geile Geschichte, dass es sowas gibt. Ja? Also von daher, ja.
Jedenfalls.
Aber ich muss auch nochmal dazu sagen, ist auch keine, wenn ich schon in den Werbemodus bin, und das ist jetzt schon neu.
Fängst du jetzt wieder mit Silkes Weinkeller an? Ja.
Nein, nein. Das muss ich erzählen. Weil wie gesagt, ich habe die komplette Freiheit, was wir machen bei der Weinauswahl. Das war mir wichtig, und wir haben uns auch nicht von Silkes Weinkeller kaufen lassen. Sondern
also wir Axel und ich nicht, kann man sagen.
Sowieso, ihr gar nicht.
ich habe mir ehrlich gesagt schon kaufen lassen von ihm ein bisschen. Aber
okay. Wieso hast du mir das nicht gesagt?
Auch tolle
wie die zahlen dir was? Nee.
Ich habe meine Mutter schon Silke genannt, deswegen.
Ja. Deine Mama Mutter heißt Silke, ne?
Okay.
Hat die einen
Weinkeller? Darf ich den Satz kurz zu Ende sagen?
Und ja. Zwar,
oh Gott, Weißwein?
Er wird sauer, Vorsicht, er wird sauer.
Pass mal auf, weil das konnten wir bisher nicht. Es gibt alle vier Flaschen im Paket für 39,90 versandkostenfrei über Sekes Weinkeller. Und das finde ich ist cool. Ja. Und aber es gibt zum Beispiel jetzt in dem Fall, weil der Martin Tesch sagt, es gibt da nicht mehr von dem Riesenwein, es gibt nur 60 Pakete und dann sind die fertig und aus. Das wird uns immer wieder mal passieren. Es wird uns auch passieren, dass Sieke einfach gewisse Weine nicht kriegt, weil zum Beispiel es die nicht mehr gibt oder weil wir, das eine eigene Ausstattung ist, ein eigenes Fass und so weiter. Dann ist es so, aber es ist viel besser als vorher. Die meisten der Weine wird man eben kaufen können. Das wollte ich loswerden.
Aber was ich gerade merke ist, also wenn man die Weine mischt, also wenn man diese Weine...
Du hast einen Rosé gemacht.
Dann kann man diese Weine wunderbar mischen und ich glaube, ich hatte hier genau die Mischung nach unserem Lieblingswein jetzt mal kreiert, offenbar zufällig. Und das ist top.
Du hast die Weine gemischt?
Axel, du bist der Mastermind. So ist erlaubt per EU-Gesetz, so darf man Rosé machen. Man darf Roséwein machen, indem man Weißwein und Rotwein zusammenmischt. So werden auch die meisten Rosé-Champagner entstanden, also entstehen die auch. Also von daher ist das völlig okay.
Sag mal, und ich habe jetzt mal, ich gucke jetzt hier mal bei Sieges, 39 Euro stimmt nicht, 49, oder?
Nee, nee.
39 Euro?
90.
Aber das ist der Vier-Flaschen-Rabatt. Ich habe da eine Frage. Wenn man jetzt einen Rotwein sozusagen belüften möchte, man hat ihn ins Glas getan, aber hat ihn nicht besonders lange vorher aufgemacht, ist es zulässig? Weil es gibt ja so Belüfter, die sehen aber so aus wie diese kleinen Cappuccino-Aufschäumer, die mit der Batterie, die es bei Ikea gibt. Ist es zulässig, den zu benutzen?
Halte ich für kompletten Schwachsinn, ehrlicherweise. Es sei denn, die präsentieren unseren Podcast. Dann würde ich natürlich auch sagen, dass ich die großartig finde. Aber ich würde davon komplett abraten. Gerade wenn du ein bisschen ein größeres Glas hast, hast du so viel Sauerstoff. Ja, das braucht man nicht wirklich. Und jede Bewegung, also die Winzer, wenn ein Winzer heute einen Weinkeller neu baut, versucht er ihn komplett nur durch die Gravitation zu bauen, dass gar nichts mehr gepumpt werden muss. Das heißt, der Winzer sagt, ganz oben kommen die Trauben an, im Erdgeschoss, na, und dann baue ich runter, dass immer nur abfließen muss, dass ich nicht pumpen muss, keine künstliche Bewegung. Und wir als Endverbraucher, weil wir sind ja ganz die Schlauen, wir hauen so einen Hurricane rein, obwohl wir heute über Wacken und nicht über Schäsel gesprochen haben, wir hauen da so einen künstlichen Hurricane rein, weil wir glauben, dass völlig sinnbefreit, weil der Wein ist ein lebendes Produkt, der verändert sich, es ist quasi, man tut ihm damit nichts Gutes. Ich würde das nicht befürworten. Also ich würde eher die Zeit mitbringen, eher schauen, okay, er ist vielleicht jetzt noch gar nicht so da, wie er sein sollte, vielleicht hilft ihm Luft auch gar nichts, aber das zu entdecken, wie sich es mit der Luft verändert, ist viel spannender. Und wenn ich dann sage, ich will ihn eigentlich morgen trinken, ein Glas einschenken, dadurch hat die Flasche dann relativ weit unten schon die Oberfläche, damit atmet er wirklich mehr, zumachen in den Kühlschrank und fertig und morgen weiter trinken. Es bringt wenig, nur aufmachen. Ganz oben ist wenig Oberfläche, verändert sich nicht viel. Also einen Schluck rausnehmen, man schüttet es in den Koch und dann am nächsten Tag dann die restliche Flasche.
Man schüttet es in den Koch oder in den
Kopf? Ja, wenn du kochst, in den Kopf oder in den Koch, ist wurscht, Hauptsache.
Wir bedanken uns bei den Lalilus.
Dürfen wir Lalilus noch was singen? Das ist so schön.
Trinkt ihr das jetzt noch aus? Heute die vier Flaschen?
Ja, sicher. Wir sind auf Arbeit. Wir trinken ja immer auf Arbeit, haben wir gesagt. Also danach 8:12 oder irgendwie so.
Wow, also vielen Dank. Wir können ja gerne noch zum Abschluss, wenn Michael euch zwingt. Man muss sagen, Michael, gibt es die Weine irgendwo zu kaufen? Keiner Spaß. 25. Axel, lass uns gleich mal telefonieren mit Michael. Der ist komplett weggekauft worden vom Markt. Ehrlich.
Nein, alles gut. Ich wünschte, es wäre so gewesen.
Ja, also wer Lust hat auf einen Live-Podcast, 25. Februar, einfach chefredaktion@abendblatt.de. Nächste Woche, also alle zwei Wochen gibt es diesen Podcast, übernächste Woche am Freitag, sind wir mit einem spanischen Winzer verabredet. Eine irre Geschichte, finde ich, einer der besten spanischen Winzer in der Nähe von Madrid. Da hat es so geschneit, dass sein Lager eingebrochen ist und der Jahrgang 2020 ist unter dem Schnee verschollen. Und wir hoffen, dass wir nächste Woche dann oder in zwei Wochen dann mit ihm sprechen können, ob er den Wein gerettet hat, wie die Weine sind. 2020 auch in Spanien, ein großartiger Jahrgang. Und jetzt dieser Schnee und so, also das wird, glaube ich, ganz toll. Und dann, um mal so einen Ausblick zu wagen, Cornelia Poletto wird in diesen Podcast kommen. Markus Schneider hat zugesagt, das dauert noch ein bisschen bis Anfang März, bis die guten Weine da sind. Richtig, das wird richtig lustig. Eva Fricke haben wir schon gesagt.
Ja, und ich hoffe, dass Jan Hofer sich nochmal meldet. Eigentlich hat er zugesagt, aber noch hat er sich nicht gemeldet. Was ist da los?
Guter Vorname.
Was? Jan Hofer. Jan Hofer. Jan Hofer. Ja, vielen Dank an die Lali Luz. Das hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sprechen nochmal. Das ist ja so, alle halbe Jahr machen wir einen Podcast mit den Lali Luz. Das ist lustig, oder?
Finde ich mega. Auch live. Wir wollen ja einen Live-Podcast vor Publikum machen. Da müssen wir das zusammen machen.
Unbedingt. Vor Publikum. Finde den Fehler. Das ist auch das bei Wacken, wo ich dachte, Wacken, woran könnte es noch scheitern? So. Aber, ja.
Ach, dass diese ganzen Digitalformate irgendwann mit VR-Brillen eine virtuelle Realität, da kann man den Bein schon fast anfassen und so.
Ja. Das kommt. Genau. Ja. Nee, und das Coole ist ja auch, das ist ja irgendwie cool, das kann man ja machen. Man kann sich ja auch einfach Weine bestellen und sich dann einfach das Ding einfach irgendwann reinziehen und trotzdem nebenbei probieren. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir machen jetzt so viel Zoom-Meetings mit Freunden und ehrlich gesagt, so viel anders als früher ist es gar nicht.
Nö.
Oder? Man sieht die Leute, man trinkt sich den Wein und irgendwann geht man ins Bett.
Man muss nicht so viel reisen. Also das
geht. Man muss nicht, also, oder? Michael, du, für dich ist das doch auch...
Oh, mir fehlt das schon extrem. Ja. Mir fehlt das schon extrem. In meiner Branche, das ist so, ohne die Leute, das ist schon echt doof. Und ich glaube, jeder wünscht sich auch wieder in ein Restaurant zu gehen, man nicht selber immer abzuwaschen, einzukaufen, sich überlegen, was zu kochen. Und sein Repertoire, das meistens sehr überschaubar, das hängt dann schon irgendwo raus. Von daher, ich freue mich extrem, wenn das vorbei ist. Ne?
Ja, als Live-Musiker.
Ja. Ihr seid da ja alle so. Novemberhelfen, wer hat mehr Novemberhelfen gekriegt? Michael, du für den Restaurant oder die Lali Luz? Novemberhelfen schon da jetzt im Januar?
Wir haben zwei Abschläge sind schon gekommen.
Ja, immerhin. Michael?
Ja, wir haben jetzt auch einen zweiten Abschlag bekommen für November und auch schon einen Abschlag für Dezember und hoffen und drücken die Daumen.
Dann sind wir auf dem gleichen Stand. Ja, die Abschläge waren gleich hoch.
Klingt so ein bisschen nach
Golf. Aber war das so wie in dem FAZ-Artikel? Dass das
du hast jetzt nicht die FAZ zitiert gerade, ne? In einem Abendblatt-Podcast.
Doch. Ja, aber Michi, ich habe den ja weitergeleitet an euch, der Lars hat
ja, genau.
Mich gelesen. Ja. Wir wissen tatsächlich nicht, jetzt zumindest in der Gastronomie, ist es jetzt so, dass es doch ganz anders kommen wird und das weiß jetzt keiner aktuell. Ich kann nur sagen, meine österreichischen Hoteliers und Gastronomen, Kollegen und so weiter, die haben es alle schon bekommen und in Deutschland heißt es jetzt laut EU-Recht, darf man das gar nicht so fördern in der Form und erst wenn du wirklich Verluste gemacht hast, was ja konterkarieren würde, aber ich will jetzt gar nicht drüber
sprechen. Nee.
Es war bis jetzt so toll. Ja, ich würde
aufs Leben trinken. Axel, machst du noch mal ein Foto von uns allen?
Das mache ich klar.
So. Aufs Leben, Leute. Vielen Dank.
Meine Kamera. Sehr gut.
Wollen wir noch was zusammen singen für die Leute oder wollt ihr lieber alleine?
Ich lasse Lali Lu singen. Ich glaube, das ist.
Gab es nicht mal bei so einer Oscar-Verleihung so ein Lied, was einem ganz bekannt vorkam? Müssen wir der GEMA zahlen?
Hallo, wir wollen Cello hören. Ja, das macht ihr doch.
Das kann ich gerne für dich spielen, Axel. Sie spielte Cello in jedem Saal in unserer Gegend.
1-0, genau.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing. For change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
I'm falling. Do, 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 do.
In all the good times, I find myself longing
for change.
And in the bad times I fear myself. I'm on the diva.
Yeah.
Wow.
Ich bin ein Riesenfan. Wow.
Hey, ihr könnt ruhig trinken, wenn ihr auf die Bühne geht. Das ist gar kein Problem.
War das jetzt schwieriger zu singen, wenn man so ein bisschen so ein Flimmern hatte? Nee.
Total, ich hab mega Fehler gemacht, ganz
ich
ehrlich.
Ich hab gedacht, wir müssen vorher mal Michael fragen, dass er uns ein paar Weine gibt und dann werden die Konzerte viel geiler und viel besser.
Gut, dem stimme ich dazu, aber ich hab mega Fehler gemacht gerade, aber es ist cool.
Also besser kann es nicht werden, glaube ich. Vielen, vielen Dank an die Lali Luz, vielen, vielen Dank an Axel, vielen, vielen Dank an Michael. Michael, hau das ganze Geld nicht heute Abend auf den Kopf. Ah, 39,90.
Es ist eine große Freude, euch kennengelernt zu haben.
Also, same hier.
Aber Michael auch ganz toller Typ, wirklich großartig.
Fandst du?
Haben wir auch vorhin gesprochen in der Pause. Wir fühlen uns total wohl.
Was würdest du sagen? Wie alt würdest du Michael schätzen?
Wegen der Haare jetzt.
Insgesamt.
Ich bin 51 und Michael ist, glaube ich, 41.
Das stimmt leider auch. Oder? Michael, wann 42, hast du Geburtstag? Ja. Wann hast du Geburtstag?
21. März, wenn du mir also was schenken möchtest, ja, hast du noch gern. Zeit.
Bis
vielleicht paar nette Worte, damit könntest du schon mal anfangen.
Ja, bis in 2 Wochen. Axel, grüß deine Mutter. Lailus, viel Spaß bald wieder auf der Bühne und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ja,
ihr seid echt toll. Also bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.